skrevet nye papir. Op en Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Reims.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 39. Folge. Und da haben wir zwei Leute diesmal da gehabt.
Genau, den Benedikt Steger von Blechbrut und Nico Döring vom Atelier der Braukünste. Warum hatten wir sie beide da? Weil die beiden gemeinsame Sache machen.
Genau, und die beiden waren gerade in Hamburg, weil es ein Tap Takeover oder ein Meet the Brewer oder wie auch immer im Alles Elbe gab. Und am Tag drauf haben wir sie bei uns im Studio getroffen für ein gemeinsames Frühstück mit Podcast.
Da haben die beiden uns über ihre Pläne informiert, haben erzählt, berichtet, was sie so vorhaben und wie das so ist. Wir alle wissen es, die Situation hat sich seitdem ein bisschen verändert. Auch wir senden heute zum Beispiel aus einem Home-Studio. Aus der selbst auferlegten Isolation, aus deinem Home-Arbeitszimmer hier bei uns.
Genau.
So ist das, ja. Die Situation hat sich verschärft. Auch in Hamburg sind seit heute Abend alle Bars auch geschlossen. Und insofern sind wir alle ein bisschen auf uns selbst zurückgeworfen. Und viele Pläne verschieben sich. Und man muss sagen, für viele Selbstständige, viele Freelancer und natürlich auch für viele Craft Brewer ist die Situation alles andere als zuckersüß. Und auch das Timing von Nico und Benedikt hat sich dadurch natürlich ein wenig verändert. Sie haben uns in diesem Gespräch, das ihr gleich hört, erzählt, was sie so vorhaben. Dazu gehörte unter anderem auch ein Crowdfunding, das sollte in der zweiten Märzwoche starten, spätestens auf Startnext. Da geht es um besseres Bier und um eine ganz spannende Idee. Sie wollen nämlich ein besonderes Etikett entwickeln, Stefan.
Ja, genau. Das ist nämlich ein Etikett, wo man dran sehen kann, ob das Bier auch wirklich vernünftig gelagert wurde, weil die wesentlichen Daten, die man laut Gesetz sehen muss, die kann man auch sehen, wenn das Bier immer warm gelagert wurde oder warm ist gerade. Aber wenn es die richtige Temperatur hat, kommt das ganze Artwork erst zur Geltung. Und genau, das ist nicht ganz einfach zu entwickeln. Darüber reden Sie auch noch im Podcast und das soll auch Teil der Crowdfunding-Aktion sein.
Ja. Wird sich vermutlich ein bisschen nach hinten verschieben, denn natürlich haben die beiden den Kopf auch voll. Die Homebrew Convention auf Schloss Romrod ist auch dem Coronavirus zum Opfer gefallen, wie so viele andere Veranstaltungen. Ja. Deshalb gibt es überraschenderweise am Ende dieser Folge auch keine Veranstaltungstipps. Wir geben euch trotzdem einen Tipp mit auf den Weg und da geht es um die Bierversorgung.
Ja, das ist natürlich immer die Frage. Natürlich sind alle unsere beliebten Brauer und Bierbars haben natürlich jetzt auch das Problem, dass einfach keine Kohle reinkommt und das ganze schöne Bier da rumsteht und nicht getrunken werden kann. Und deswegen vielleicht mal als Tipp, irgendwie bestellt doch online. Das funktioniert ja anscheinend noch. Wir haben es selber gerade erlebt, irgendwie der DPD-Mann brachte das Bier und dadurch, dass gerade es draußen recht kühl ist, war es sogar gut gekühlt, muss man sagen, direkt ins Haus. Das war natürlich super. Und es gibt diverse Rabatte gerade, unter anderem auch bei Blechbrut, wo man das Bier online günstiger bestellen kann. Das ist eigentlich gerade eine tolle Möglichkeit. Wir merken bei uns immer selber, wir haben tatsächlich einen Bierkühlschrank, wo einiges reingeht. Da sind aber meistens nur die lagerfähigen Biere drin und die ganzen hopfigen Sachen trinken wir eigentlich meistens frisch vom Hahn, wenn wir unterwegs sind. Und auch wir überlegen gerade, das ein oder andere hopfige Bier zu bestellen, um über die Zeit zu kommen.
Des Weiteren hatte uns ein Hörer angeschrieben über Facebook. Hallo Michael, der sich fragte, Mensch, gibt es vielleicht die Möglichkeit, Gutscheine oder Genussgutscheine oder sowas zu erwerben, weil was bringt mir jetzt, ich möchte gerne mit einer höheren Summe Brauer unterstützen, aber was bringt es mir, wenn ich da jetzt zu Hause 100 Flaschen stehen habe, die ich ja auch irgendwie alle trinken muss dann und das ist gerne frisch.
Ich verstehe das Problem gerade nicht.
Das ist, wer weiß, wie lange das dauert, vielleicht ist es dann auch kein Problem, allerdings möchte der eine oder andere vielleicht auch danach noch ein bisschen einsatzfähig sein oder eventuell vielleicht im Homeoffice arbeiten, wie auch immer. Vielleicht auch das eine Anregung an eventuell Brauer oder Selbstständige oder auch an euch. Ich weiß, Superfreunde haben schon die Möglichkeit.
Genau, das haben wir gerade eben gesehen. Ne?
Da kann man jetzt zahlen und kriegt das Bier später. Also jetzt die Kohle und später dazu Bier. Vielleicht auch eine schöne Möglichkeit.
Absolut, absolut.
Um sozusagen Solidarität zu zeigen und das Business am Laufen zu halten, in dem Maße, in dem ihr es könnt. Also wir wissen, das ist gerade nicht für alle einfach. Auch wir sind ein Freelancer-Haushalt. Ich sag mal, die Zeiten sind spannend.
Ja.
Aber wir lassen uns ja nicht runterziehen, denn die Vision ist da und die bleibt.
Und zum Thema Vision sind wir auch schon direkt mittendrin im Podcast.
Bevor wir vergessen es zu erwähnen, das ganze Gespräch fand zu einem Zeitpunkt statt, als der Name der neuen Firma, die die beiden gründen, noch nicht offiziell war. Das heißt, der fällt in diesem Gespräch nicht, den verraten wir euch jetzt. Und der heißt
Antirakete Art Brewing.
Der eine oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben. Die haben einen großen Artikel in der Craft und auch auf der Seite, haben auf ihren Facebook-Seiten haben die beiden das geteilt. Antirakete Art Brewing startet jetzt. Wir lehnen uns zurück mit einem großartigen Glas Wheel of Fortune und wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Bis gleich.
Wir haben im Studio hier Benedikt Steger, seines Zeichens von Blechbrut, der Mann hinter dem Label Blechbrut. Blechbrut? Auch das bleibt dieses Mal drinne, ungeschnitten in seiner roughen Schönheit.
Blechblut.
Blechblut. Und Nico Döring, Atelier der Braukünste. Und wir haben eine Premiere, wir haben noch nie einen Frühschoppen bei uns hier gemacht. Das ist ja ein bisschen eng, wir haben hier Brötchenkäse und allerlei anderen Kram stehen, aber allerlei ich glaube, wir knuspern uns hier so durch, durch die Sendung.
Genau, wenn es zwischendurch klackert und klickert irgendwie, dann sind es diesmal nicht die Biergläser, sondern die Teller und was da so dazugehört.
Wir hätten Frühschoppenmäßig Biere auch da, aber gerade eben hieß es im Vorgespräch, Bier sei ganz weit weg, sagte Nico.
Ja, gestern Tap Takeover, alles Elbe und ja, wie hast du eben gesagt, dass man, der Geheimtipp gestern Abend war, dass man sollte das vorletzte Bier
ins Bett gehen vor dem vorletzten Bier.
Ins Bett gehen vor dem vorletzten Bier. Das hat so semi geklappt, würde ich sagen. Yes.
Bei uns auch. Aber wir haben uns ja gestern da auch getroffen, aber war ein sehr lustiger Abend und tolle Biere. Ich würde euch gerne kurz vorstellen, bevor wir ins Gespräch starten. Ihr könnt derweil entspannt frühstücken. Ich rede ein bisschen. Also schon vorgestellt, Benedikt Steger, Mann hinter dem Label Blechbrut. Blechbrut? Oh, wir werden darüber noch sprechen, über den Namen übrigens.
Ja, Name ist ein großes Thema auch bei uns gerade.
Hat in der Brauerei C. Hentner in Mönchsambach das Handwerk des Brauers und Melzers erlernt. Wolltest eigentlich studieren, hast es dann sein lassen, ne? Du bist dann im gleichen Brauereigewerbe.
Nee, ich habe tatsächlich angefangen und habe es dann aber sein lassen.
Ja. Warst dann in Berlin, London und Paris unterwegs, hast dann Enzo Frauenschuh von der Brauerei Kammer kennengelernt und da hat dann ja auch dein Projekt namens Blechbrut sein Zuhause gefunden als Gypsy Brewer. 2018 hast du angefangen. Meines Wissens war da so die Gründung. Ne?
Ja.
Und spannend bei euch, ihr seid sofort in die Dose gegangen, also auf die Dose habt ihr gleich gesetzt. Ihr habt sehr charakteristische Namen, also auffällige Namen. Doldensau heißt euer IPA, Lockvogel, das Lager, Sniper heißt Wildkatze. Und schön gestaltet, sehr charakteristisch, das macht meines Wissens der Julian Opitz, habe ich gelesen. Ne? Das ist der Illustrator an der Hand, der sich darum kümmert. Du selber sagst, Blechbrut ist ein Bierproduzent mit dem Ehrgeiz, die Wahrnehmung von Bier zu erweitern. Neben den jahrhundertalten Brauereien braucht es Jugend, um das zeitgenössische Bier voranzutreiben. Die Jugend, das fand ich gewagt. Hat ein bisschen Pathos, hat mir irgendwie auch gefallen. Nico Döring, Atelier der Braukünste. Du bist ja eigentlich auch Geschäftsführer, ne? Mhm. Eigentlich hast du noch das Hotel Schloss Romrod am Start? Einer der Geschäftsführer. Seid ihr zwei? Oder?
Genau, also wir sind zwei beste Freunde, die sich 2004, also es ist entstanden aus einem gemeinnützigen Verein. Wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht, vom Theater, Konzerte, Partys. Und ein Kollege hat dann eine Diplomarbeit geschrieben über dieses alte, kaputte Schloss, in dem wir diese Veranstaltung gemacht haben. Und dann durch einen Zufall sind wir dann an dieses Schloss Romrod geraten. Und das war im Prinzip unser erstes Startup. Da haben wir dann 2004 gestartet und sind da quasi
2004 und 2013, habe ich gelesen, startete dein Weg in die Kreativbierszene so roundabout mit einer Mikrobrauanlage, die du aber selber Nanobrauanlage nennst, glaube ich. Ne? Las ich, kleinste Brauanlage. 5 Hektoliter, glaube ich. 2016 hast du eine Ausbildung gemacht zum Biersommelier in der Weltbierhauptstadt Bamberg, natürlich. Ihr braut einmal bei euch 5 Hektoliter, wenn es so ist, sprechen wir gleich drüber, auf dem Schloss, in dem Schloss. Ich stelle mir so Schlossbergmäßig vor.
Ja.
Und im Brauhaus Binkert.
Genau, als Gypsy-Brauer.
Genau. Und auch bei euch auffällig die Namen, das Truman-Syndrom oder Abends am Kamin, Samt und Seide und Abend am Kamin Woodford. Also ihr habt sehr, und was, welcher Name, also der Name, der mir sehr gefiel, ist Philanthropische Geste. Das ist schon sehr speziell. Auch sehr spezielle Labels macht bei euch, glaube ich, Jörg Karklasig. Mhm. Ist das richtig?
Ja, sehr gut recherchiert.
Ja. Ja. ist ein Visual Arts Künstler und das ist schon ambitioniert, was ihr da an Flasche habt. Das sieht wirklich toll aus.
Ja, das hören wir sehr oft. Also wie bei allem gibt es da auch eine schöne Geschichte dazu. Und ja, der Jörg hat, war, jetzt muss man mal gucken, ich glaube Vertriebler für, ja, der Jörg war tatsächlich Vertriebler für Schraubenzieher. und
das ist so, sexy.
Ihr Zangen und so ein Gedöns und ja, war immer so sein Hobby und ich wusste das nicht. Ich habe nur immer bei Facebook gesehen, so, hä, macht denn der Typ da, der wohnt, also ich komme auch vom Land und der wohnt, hat quasi immer ein Dorf weiter gewohnt und in so einem 150 Seelenort und sehe nur so, hä, was macht denn der in Sydney oder da Ausstellung in Hongkong? So, hä. Irgendwann ging das dann mit dem Bier los und ich sagte, okay, mir ist ein Artwork sehr, sehr wichtig und ich habe den einfach mal angeschrieben und sagte, hier Jörg, lass mal treffen. Ich will mal wissen, was du da machst, weil ich brauche schöne Labels. Und er so, okay, was, Bier? Ja, nee, sei mir nicht böse, aber so, das ist, das passt glaube ich nicht zusammen. Sag ich, nee, es ist eine andere Art von Bier. Naja, einen Abend getroffen, das Bier getrunken und er war hin und weg von der ganzen Craft-Bier-Idee vom Bier selbst und sagte, ey, da machen wir was Starkes und ja, so ist es dann auch geworden und ja, ist eine tolle Zusammenarbeit, macht wahnsinnig Spaß. Der geht auch gerade mit seinem Zeug durch die Decke und ja, aber ja, das ist...
Noch bleibt er euch treu.
Ja, nee, also ich saß jetzt letzte Woche...
Oder fängt auch er an, Rechnungen zu schicken, das wäre ja
so. Ja, nee, da haben wir einen guten Deal. nee, also das ist, glaube ich, das ist für mich ist immer wichtig, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, also so diese... Da geht es auch nicht vordergründig um Geld, ja, aber dennoch muss man einfach schauen, ja, dass der Spaß immer erhalten bleibt. Das ist eigentlich, ja, Kunst und Spaß, das ist so eigentlich um das, was es geht. Und das ist, glaube ich, auch genau das, wo es gerade in Deutschland, Alex Himburg war ja auch hier und hat sich ein bisschen ausgelassen über die deutsche Craft-Beer-Szene und ja, da...
Bei uns war der tatsächlich nicht, aber es war ein toller Podcast, das machen die Kollegen sehr, sehr gut. Okay, aber es macht nichts, also wir haben ihn erwähnt hier,
genau. Craft Beer und Friends.
Ja, die machen einen Top-Job. Ja. Schöne Grüße. Schöne Grüße.
Ja, okay, gut. Ah, dann waren es die Kollegen, okay, gut. Ja, also ich glaube auch, dass man tatsächlich gucken muss, gerade was Craft Beer eigentlich ist, also ist es einfach nur Bier, was anders schmeckt, oder ist es eine kulturelle Bewegung, wo es um Genuss geht, wo es um die Leute, die hinter dem Projekt stehen, geht es um gute Rohstoffe, geht es um Kreativität, ja, oder geht es um Hähne kaufen, ne, um Volumen, um Preise, um keine Ahnung, ne, und da stehen wir gerade, ne, dass die ersten Craft Beer Brauereien fangen an, Hähne zu kaufen, das, ne, und es wurde immer erzählt, ne, so, ey, Vielfalt, das ist wichtig und das, was die Großen machen, ist alles böse und das böse Kapital und ja, und jetzt kommt sicher das aber auch so in unsere Szene rein und das finde ich sehr schade, weil ich glaube,
du meinst, Craft Beer verliert seine Unschuld.
Ja, das ist sehr schön vielleicht auch zusammengefasst. Ja, also wir müssen da gerade, glaube ich, echt aufpassen. Das Wort Craft Beer ist ja eh schon sehr, ja, keine Ahnung, was ist überhaupt Craft Beer? Kann man, glaube ich, stundenlang drüber reden. Aber mir geht es tatsächlich, was der Gedanke von Craft Beer oder was steckt mehr dahinter? Und ja, so sind wir auch zusammengekommen letztes Jahr, dass wir irgendwie dieselbe Idee... Du
musst auf jeden Fall kein Idiot sein, weil er arbeitet ja mit dir zusammen. Genau. Das kannst du schon mal als Kompliment nehmen.
Ah, okay, also müssen wir mal filtern. Ja, nee, ist, und das, ja, das, da müssen wir uns alle gerade fragen, was ist jetzt Craft Beer nicht nur im Sinne von vom Geschmack oder sondern was, ja, welche Werte wollen wir alle vertreten? Und da bin ich ein bisschen entsetzt gerade, so dass was alles so gerade passiert.
Auch dabei das warst du ja eigentlich eher der Optimist.
Ja, nee, ich bin ja optimistisch, weil wir jetzt ein neues Projekt gründen und da ja auch so ein bisschen ansetzen bei der Geschichte. Und ja, also wir müssen mehr über Werte reden, glaube ich. Und da geht, da ist lange nicht mehr drüber geredet worden. Also
glaub, Werte hinter Craft Beer.
Ja, ja, vielleicht kann man auch sagen, ne, was von was redet der da? Es ist doch einfach nur Bier. Ne? Aber so, wir haben es gestern Abend gesehen. Ne? Also Bier ist auch immer Mittel zum Zweck. Ne? Das ist so wie das, ja, lass mal auf einen Kaffee treffen. Ne? Da geht es auch nicht um den Kaffee letztendlich, ne? Sondern es geht da um Austausch. Aber ja, man fühlt sich immer besser, wenn man dann einen richtig guten Kaffee hat und ja, vielleicht Fairtrade etc. pp. Und ja, ich glaube, viele Produkte haben genau diesen Wandel durch. Mussten sich auch irgendwann mit Werten beschäftigen. Mhm. Sagen, ja, weil die Leute wollen jetzt wissen, wo wird es hergestellt, wie wird es hergestellt. Und ja, ich denke, beim Bier haben wir da auch noch viele Fragen oder beim Craft Beer, die da beantwortet werden müssen. Und
wenn diese Fragen überhaupt gestellt werden.
Nee, es stellt sie ja keiner irgendwie. Ne? Das ist ja genau wie...
Ja, aber es muss ja vorangehen. Also ich meine,
hier spricht die Jugend. Wie alt bist du eigentlich, Benedikt?
Ich werde bald 33.
Okay.
Ja, die Jugend war eher tatsächlich auf Bamberg bezogen. Ich meine, klar.
Das ist sehr traditionell, genau.
Genau. Und da auch, was heißt anecken? Ich meine, mir war bewusst, dass das auch kein Markt ist für die Biere. Ganz klar. Deswegen sind wir da auch ziemlich schnell in den Export gegangen. Muss auch. Geht gar nicht anders. Gut, mit Nico, da jetzt im neuen Projekt, da ist tatsächlich...
Genau, kommen wir mal zu dem Projekt. Das halten wir euch beide ja, der eine oder andere mag sich fragen, warum sitzen die eigentlich zu zweit hier auf dem Sofa?
Nein, ich meine, wir hatten beide die gleichen Probleme. Also wir waren beide alleine an dem Projekt und irgendwann merkt man halt, dass es einfach auch nicht vorwärts geht. Also es sind viele Faktoren, die da zusammenspielen. Und wie gesagt, wir haben uns da, glaube ich, das erste Mal in Freiburg getroffen auf dem Festival. Und sind da relativ schnell auch gemerkt, dass wir da viele gleiche Interessen haben und auch viele Ansichten, auch was die Kunst betrifft, also wirklich die Verbindung von Kunst und Bier, da fanden wir beide immer gut und da haben wir auch die gleichen Geschmack oder die gleiche Richtung. Mhm. Gerade auch jetzt mit Jörg Haag eben, also der ist wirklich ein toller Künstler, der auch gerne mit uns da arbeitet. Und ich glaube, da können wir auch sehr, sehr froh sein, dass der da mit im Boot ist eigentlich. Also der hat da richtig Lust auch drauf.
Auf das neue Projekt.
Genau. Und das ist schon, ja, man muss es als grobes Ganze sehen. Also es reicht halt nicht mehr, wenn man da einfach ein Etikett vorne drauf macht und das Bier ist gut so. Das funktioniert wirklich nicht mehr.
Du brauchst eine Story.
Story, nee, das Paket an sich muss passen so ein bisschen. Also die Biere sind ja relativ, oder werden mit den... IPAs sind halt relativ austauschbar irgendwann. Und da muss man gucken, wie man da sich absetzt oder weitergeht halt. Und das war so ein bisschen der Gedanke, wo man sich weiterentwickeln muss und auch innovativer werden muss, dass da was passiert. Also wie gesagt, am deutschen Markt, ich war da immer, bin da eher der Pessimist. Nico ist da ein bisschen optimistischer eingestellt, aber ich bin da auch irgendwo Realist. Also es ist halt ein extremes Nischenprodukt in Deutschland, das funktioniert aus verschiedenen Gründen auch einfach nicht. Also ich will nicht sagen, funktioniert nicht, aber es wird nie so funktionieren, wie es jetzt in anderen Ländern in Europa oder auch weiter außerhalb Europas funktioniert. Wie gesagt, hat verschiedene Gründe. Ist einmal kulturell, glaube ich, sehr stark verbandelt und dann halt auch vom Preisniveau her. Und ich habe da eigentlich für mich alleine Schwierigkeiten gesehen. Also deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir da jetzt zusammengehen und zusammen eine Geschichte machen.
Also genau, die meisten wissen es ja noch gar nicht, ne? Genau, also ihr habt euch in Freiburg getroffen und habt gesagt, so, wir sind hier zwei kleine Brauer, wir merken, da ist ein Markt, aber der ist nicht groß genug. Wie kriegen wir das hin, dass es nach vorne geht? Das war die Ausgangsbasis.
Ja, wir haben erstmal angefangen, wirklich auch dann Biere zusammen zu brauen und da halt ein bisschen auszuprobieren auch. Und dann irgendwann kam das von alleine dann tatsächlich, also hat sich dann entwickelt über so ein halben, dreiviertel Jahr.
Ja, ich glaube, es ist einfach, das Ding ist, wenn man eine One-Man, das Ganze als One-Man-Show betreibt, ist, das merkt man relativ schnell, dass der Verkauf unheimlich viel Zeit beansprucht und dann bleibt weniger Zeit fürs Bier und wir zwei sind, glaube ich, zwei Typen, die extrem viel über neue Rezepte nachdenken, über neue Brautechniken. Also es geht sehr, sehr viel ums Produkt und es ist eigentlich lästig, dass man ein Bier auch verkaufen muss, aber das gehört leider dazu und das merkt man relativ schnell, dass man...
dass das auch zeitaufwendig ist.
Dass das sehr zeitaufwendig ist und ja, dann bei mir war es so, dass ich eigentlich das ganze Exportgeschäft, obwohl da extrem viele Leute angefragt haben aus dem Ausland, wo ich sage, okay, jetzt muss ich noch diese ganze Zollgeschichte, das. Man muss ja dann irgendwann fragen und an der Grenze waren wir gerade, wie erweitert man das Ganze? Entweder bleibt man auf klein und oder man sagt ja, jetzt mal weg vom ewigen Geheimtipp, sondern jetzt gucken wir mal, dass wir das Zeug auch tatsächlich in die Regale bekommen. Und ja, die Idee war, cool, warten wir, wir teilen uns das ein bisschen auf. Mehr Zeit fürs Bier, aber auch mehr Zeit für den Verkauf. Und an der Stelle sind wir gerade.
Ja, und war eher so, er hat ein Schloss, ich habe zwei Kinder, wir müssen schauen, deswegen, ja.
Das, wie gesagt, Kunst und Bier auf höchstem Level, ganz blöd gesagt, ja, wir haben so ein internes Motto, das nennt sich Don't Forget to Play. Das ist bei allem klar, wir müssen auch Geld verdienen. Man kriegt nichts geschenkt.
In Schönheit sterben,
das unser erster Unternehmensberater hat das auch zu uns gesagt. Ne? Da war ich 21 und der sagte, oh Jungs, was ihr da vorhabt, klingt total super, aber tut mir einen Gefallen, deswegen muss ich gerade so lachen. Nicht in Schönheit sterben, ne? Und ja, wir mussten dann auch, haben es dann später auch erfahren, was er damit meint. Auf der anderen Seite hat uns das auch erfolgreich gemacht. Also immer, wie sagen die Amerikaner, face to the detail, also dass man einfach so bis ins letzte Glied einfach guckt, dass das alles so funktioniert und ja.
Und Haltung zeigt.
Haltung, ja, und halt auch mal was riskiert und auch dass ich vielleicht auch nicht mal alles rechnet. Also wir kaufen jetzt zusammen eine Dosenfüllanlage. Also das heißt, das wird sich wahrscheinlich nicht rechnen. Also
wo wird die dann stehen?
Die wird in Breitengisbach stehen, in Bamberg.
Genau. Ja. Beim Brauhaus Binkert. Ja. Und ne, wo auch jeder sagt, das macht doch gar keinen Sinn. Ne? Oder gestern war auch ein Engländer da, der sagte, der hat sich kaputt gelacht, wie ein Gypsy-Brauer, also ohne eigenes Zutauers, Tanks, aber ihr habt eine eigene Dosenfüllanlage. Wollt ihr da noch Mobile Canning machen? Nee, ist nicht geplant. Aber warum macht ihr das dann? Naja, wir haben es jetzt einfach gesehen. Wir hatten einen Mobile Canner da. Und es ist immer als Gypsy-Brauer ist man immer relativ abhängig von seiner Partnerbrauerei. Da haben wir einen extrem guten Partner mit dem Jörg Binkert. Und wir haben einfach erkannt, in dem Moment, wo das Bier den Tank verlässt, ab da geht die Qualität mit jedem Schritt und mit zunehmender Zeit und mit falschem Umgang, da sind wir wieder beim Craft Beer und seinen Werten, nimmt die Qualität ab. Und da haben wir uns jetzt einfach für einen deutschen Hersteller entschieden, der eine neue patentierte Technik hat. Das Ding ist extrem klein, extrem kompakt, hat super Sauerstoffwerte, also die Biere sind sehr, sehr lang stabil und das Ding kommt jetzt in ein paar Wochen und wir freuen uns schon und machen dann unsere eigenen Dosen und weil es einfach echt ein Schritt ist, wo man extrem dahinter sein muss, also wir haben es da jetzt bei den Tests auch gesehen, das ist einfach kein Prozess, wo man sagt, alles klar, da vorne Dosen rein, hinten raus, man muss da immer justieren, immer gucken und Das, ja, da sind wir beim selber machen, ja.
Das heißt, du brauchst dann auch nicht mehr bei Canva, sondern ziehst dann auch mit. Ist das eine neue eigenständige
Frau Gruber,
Firma, die
ihr Frau Gruber und Friends. Ja, ja nee, also das war schon immer die Idee, dann auch irgendwann da wegzugehen, ganz klar. Ist einfach auch zu viel Geld auf der Straße geblieben und ja, man hat halt wenig Einfluss tatsächlich, wie Nico schon sagt. Man ist angewiesen auf die Brauer vor Ort, mehr oder weniger. Und wenn das ändert sich in dem Fall ja. Also ich kann da wirklich, das ist 10 Minuten von da, wo ich wohne, kann da jeden Tag hinfahren, kann da jeden Tag machen. Und der sucht tatsächlich auch jemanden, der da ein bisschen mehr mithilft, auch in der Brauerei. Und das bietet sich wirklich an. Also man kann halt wirklich versuchen, oder ist das Ziel, dass man einfach die Qualität und auch die Qualitätskontrolle da wirklich aufrechterhält und dann auch dokumentieren kann, einfach alles besser. Und das ist eigentlich nur in unserem Interesse. Mhm. Ja, also es wird ein neues Unternehmen geben.
Wie wird das denn heißen? Hat das denn schon einen Namen, das Kind?
Ich habe angedeutet, die Namensfindung war schwierig.
Die Namensfindung war schwierig, ja. Also wir hatten einen kleinen Favoriten, aber der hat aus verschiedenen Gründen tatsächlich dann ja, nicht funktioniert. Wir haben uns da letzte Woche geeinigt, aber ja, wie gesagt, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, deswegen werden wir da auch nichts dazu sagen, okay, heute. Aber der passt auf jeden Fall zu der Idee, die wir haben, gerade mit Kunst und Bier. Das wird sich dann relativ einfach erklären auch.
Und sag mal, eure alten Labels sozusagen, die ihr beide habt, die behaltet ihr? Oder
Stirbblechbuben?
Nee, da gibt es verschiedene Ideen, aber die werden erstmal beibehalten, ganz klar. Da hat man ja tatsächlich dann deutlich mehr Möglichkeiten. Also man kann sich da besser aufstellen, positionieren und da halt irgendwie verschiedene Marken in verschiedenen Segmenten platzieren. Also ich sehe,
wir sehen da Dachmarke sozusagen unter dieser Dachmarke
spielen. Ja, ganz so soll es ja nicht aussehen, aber ich meine, man hat ja noch jeweils ein Gesicht dahinter und halt jetzt dann mit der neuen Marke, da spricht überhaupt nichts dagegen. Also nein, man kann da, wie gesagt, ein bisschen ausprobieren. Auch, wie gesagt, die Schwierigkeit in dem deutschen Markt, da kann man auch mal schauen, ob man jetzt Blechbrot vielleicht nur zur Lagerbiermarke macht oder da muss man mal schauen, wie man genau da rangeht. Aber die werden erstmal nicht verschwinden, nee.
Aber okay, du sagst Blechbrot, weil wir rätselten, wir haben bekannte Freunde, die sagen Blechbrü.
Blechbrü.
Blechbrü gibt's auch. Ich habe immer Blechbrot gesagt.
Ist bewusst so angelegt. Also die Leute, ich bin da offen, da gibt's keine klare Regel.
Kratz mich, beiß mich, gib mir Tiernamen. Egal, Hauptsache trinken, oder?
Ich meine, beim Champagner sagt man auch Brut eigentlich. Daher. Aber wie gesagt, da bin ich relativ unkompliziert.
Ja, wir haben dich ja tatsächlich schon sehr frühzeitig entdeckt, in der Taugenichtsbar, die bei uns direkt um die Ecke ist. Da waren wir dann eben halt 2018, als die ganz frisch aufgemacht hatten. Und da sagte jemand, nämlich der Mann hinter der Theke, du weißt wahrscheinlich, wie er heißt. Es ist nämlich ein Spezi von dir, wie man bei euch da unten sagt. Und er sagte nämlich, ja, das ist von einem Spezi von mir aus Bamberg, das Bier.
Ja, der Felix tatsächlich. Also Felix hat mit meiner Schwester Abitur gemacht. Und der, ja, also wir haben tatsächlich zur gleichen Zeit jeweils die Unternehmen gegründet, eben die Bar. Und er hat da auch ein bisschen gesucht nach Bier. Und das hat gut funktioniert. Also ich glaube, er hat da ein bisschen Aufmerksamkeit auch gekriegt und ich natürlich auch eine Ausstellungsfläche. Das war natürlich super.
Und er hat es für spektakuläre 2,50
Euro. Nee, 3,50
Euro. 2,50 Euro am Anfang und 3 jetzt ist es, genau. Ja,
es ist teurer geworden. Das war auf jeden Fall spektakulär billig, dass wir dachten.
Nee, und dann ging der Preis nach oben. Er hat schon überlegt, ob irgendjemand ihn besucht, dann kommt er nicht.
Ich hatte ihn auch wirklich auch angemahnt.
Schade.
Na, ich meine, im Endeffekt muss er das wissen, ganz klar, aber kann er nicht funktionieren. Aber wir sind da beide, also in dem Fall wirklich beide, also er mit seiner Bar mit den Preisen zu billig und ich halt mit meinem Bieren zu billig. Da war ein typischer Anfängerfehler. So ist es, ja.
Die Preisdiskussion ist halt auch ein Thema hier. Das gehört ja zu den Gründen, weshalb Deutschland ein schwerer Markt ist.
Ja, aber es darf man nicht mitgehen, auf gar keinen Fall. Also das funktioniert nicht. Da hast du keine Chance.
Ja, nochmal zur,
und wenn ihr jetzt
zur Frage, wie geht's weiter mit den Marken? Also Also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt nicht, keine Ahnung, 20 verschiedene Marken haben und es überall dasselbe Bier drin, sondern ja, ist schon so, dass die Biere sich auf jeden Fall unterscheiden. Dennoch, das haben wir schon gemerkt, bringt der Bene jede Menge Know-how mit. Ich habe jede Menge Know-how und ja, das nutzen wir jetzt einfach natürlich, um beide, um die Biere von vom Atelier und auch vom Blechbrot und vom neuen Projekt natürlich auch besser zu machen, aber dennoch werden sie sich unterscheiden. Mit verschiedenen Philosophien.
Du aber brauchst klar, ja auch sehr viel mit Nüssen, Kräuter.
Nee, eigentlich gar nicht.
Steht auf deiner Website auch, dass du gerne experimentierst.
Ach so,
da
genau.
Bist du natürlich ein bisschen freier bei den Experimenten als du im Bamberg, Stichwort.
Ja, also genau, ist beim, naja, ich glaube, Reinheitsgebot machen wir uns gar nicht so viele Gedanken, obwohl es ein Riesenthema ist. Auf der anderen Seite ist es auch kein Thema. Ja, also ich glaube, die letztendlich ist so, bin es jetzt bei Red Beer, glaube ich, Best New Brewer gewählt worden. Ja, die Biere hat einen super Ruf und es macht gar keinen Sinn, jetzt zu sagen, nee, das gibt's jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Atelier der Braukünste, der Name war eigentlich nie als Biermarke geplant, das ist ja so durch Zufall passiert. Wir haben, glaube ich, noch so das, ja, so den Geheimtipp-Status, weil es uns auch schwer gibt. Also, oder ich habe immer versucht, das eigentlich nur ausgewählten Leuten in die Hand zu drücken, wo ich wusste, okay, die gehen gut mit dem Bier um oder es dreht sich auch entsprechend. Und ja, das Hauptproblem war immer, und das immer wieder beim alten Thema in Deutschland, ja, das Bier steht im schönen Holzregal, ungekühlt bei, keine Ahnung, Raumtemperatur. Und ja, jeder, der schon mal ein altes IPA getrunken hat und das mit einem frischen IPA verglichen hat oder gekühlt, ungekühlt, das kann man zu Hause wunderbar ausprobieren. Das sind komplett zwei verschiedene Biere, ne? Und ich habe mich lange Zeit gewundert, ich sag mal, als ich noch vor der Theke stand und Craft Beer getrunken habe, okay, gut, warum schmeckt das Bier nicht so wie das, was ich zu Hause braue? Ich glaube, das kennt jeder Hobbybrauer auch. Ne? Und ja, klar, das hat was mit Frische zu tun. Und das Thema kommt halt extrem zu kurz. Und ja, deswegen, ich habe das Bier immer erst abgefüllt, wenn es bestellt worden ist. Ein relativ kurzes MHD gegeben. Das hat sich auch positiv ausgewirkt, aber das war nie skalierbar. Ne? Daher auch die Geschichte Umstieg auf Dose. Ja. Aber der Name ist sehr, sehr lang, ist nicht so eingängig, im Ausland sehr, sehr schwer auszusprechen. Und du hast eben schon gesagt, die philanthropische Geste, ne, ja, ist natürlich ja, schwer auszusprechen und dementsprechend, das haben ja auch einige Craft Beer Bars gespiegelt, hier, deine Biernamen, die sind ja echt cool, aber, aber die kann keine Sau aussprechen und deswegen ja, wird es, glaube ich, einfach weniger bestellt und ja, dementsprechend haben wir uns im Laufe der Zeit
die Namen auch ein bisschen, Nummer davor steht, die Nummer 5.
Ja, genau. Haben uns da auch ein bisschen angepasst, aber ja, keine Ahnung, wissen wir tatsächlich gerade noch nicht, wie es mit dem Atelier weitergeht. Ja, ob der Name so bestehen bleibt, ja, mal schauen. Ja.
Das findet sich jetzt alles.
Ja, also wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich erstmal auf Blechbrot und das neue Projekt. Und ja, mit dem Atelier werden wir mal schauen. Vielleicht auch erstmal, das gibt es vielleicht erstmal auch nur als Fassbier weiterhin. Mhm.
Wenn man bei euch im Hotel unterkommt.
Wir haben ja jede Menge, ich war auch nie ein Fan eigentlich von Einzelgebinden. Wegen mir würde ich auch nur Fassbier machen, weil da weiß ich immer, okay, das Bier ist in der Regel gekühlt, es geht schnell raus. Und wenn man dann gute Bars hat, die auch wissen, wie man, keine Ahnung, dass Leitungen gereinigt werden müssen und einen gewissen Turnus haben und wie man Bier zapft, dann kann man eigentlich auch sicher sein, dass das Bier immer in einer guten Qualität rausgeht, was mir immer sehr wichtig ist. Wenn ich jemand eine Dose in die Hand drücke oder eine Flasche, weiß natürlich nie so richtig, was er macht und wie er damit umgeht. Und ja, da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht. Wie können wir eigentlich sicherstellen, dass unser Bier immer kühl gelagert wird? Und da geht es jetzt auch um unserem Crowdfunding-Projekt, was jetzt im März startet. Weil wir ein Label, also ein Etikett mit thermochromatischem Lack rausbringen.
Das heißt, oh mein Gott, sowas gibt es.
Wir sind ja gestern schon um 12 angereist, wir waren relativ früh in Hamburg. Ja. Genau deswegen eigentlich. Also wir haben uns bei einer Etikettendruckfirma hier ein bisschen weiter draußen von Hamburg, also eine gute Stunde eigentlich nochmal weg. Und da hatten wir ein langes Gespräch oder ein langes Meeting eigentlich. Und da ging es genau das darum eigentlich. Hat sich aber tatsächlich als schwieriger erwiesen als gedacht. Also uns wurde da was versprochen, was von der Firma jetzt erstmal nicht umsetzbar war oder ist. Aber ja, also wir haben da jemanden an der Hand, der sagt, das ist auf jeden Fall technisch umsetzbar und möglich.
Okay.
Und da geht's halt dran zu bleiben. Also das ist schon eine spannende Geschichte.
Wie ist das denn bei der Dose eigentlich im Recycling? Was passiert denn mit dem Label eigentlich? Also was gibt es bei diese Cradle-to-Cradle-Konzepte? Also sprich, dass das alles recycelt werden kann. Was passiert denn mit den Labels eigentlich? Also die kann ich, das ist ja Plastik und die kann ich ja abziehen. Werden die verbrannt oder verbrennen die alleine? Das habe ich mich tatsächlich gefragt, weil ihr habt ja auch diese aufgeklebten Labels.
Genau.
Es gibt ja auch wie bei Frau Gruber zum Beispiel, die haben ja die bedruckten Dosen. Mhm.
Ne, die haben auch Labels.
Haben die mittlerweile Labels?
Ja, die hatten immer Labels.
Schon immer, ja. Okay, dann habe ich das da anders wahrgenommen, so weil bei euch sah man das immer mehr, dass es aufgeklebt ist sozusagen. Also das verbrennt dann einfach sozusagen oder wie?
Naja, die Dose oder das an sich wird ja eigentlich recycelt. Also ja, die wird eingeschmolzen und dann geht es in den Kreislauf rein. Was jetzt tatsächlich mit dem Label passiert, ich glaube in dem Fall, wenn ich das richtig, wird die ja, normal wird es abgelöst. Also das heißt, du kommst dann entweder in so ein Lösemittel, wo man das trennt dann nochmal, also ein Teil von... Das sollte eigentlich, ich glaube, da gibt es auch Standarte, die Klebstoffe leichter ablösen. Kann ich aber so jetzt auch nicht sagen. Also ich weiß nicht, normal werden die ja gepresst und dann kommen die in Behälter und werden, glaube ich, in den Recyclingfirmen auf jeden Fall davon befreit.
Ja.
Ich meine, das muss ja auch einen gewissen Reinheitsgrad haben, dass man es wiederverwenden kann.
Ja.
Ja, aber ist tatsächlich, das war auch Teil des Gesprächs, einfach, also erste Idee, genau, wenn das Bier nicht kühl steht, verfärbt sich der Lack und das heißt, das Etikett ist nicht mehr lesbar.
Das ist ja crazy.
Ja, also
das klingt so eben der technische Begriff war, dass man dachte, ja, okay, das muss ich jetzt nochmal googeln, wenn ich das mache.
Ja, also genau.
Aber da weiß man wenigstens, was es macht, das ist ja ganz cool.
Gibt es tatsächlich schon relativ lang, also hat bestimmt auch jeder mal irgendwie, keine Ahnung, an einem Glas oder mal so in so einer Werbe, ne, Gedöns vielleicht bekommen, wo damit mal gespielt worden ist, aber bei uns tatsächlich die Idee zu sagen, gut, man sieht da nur noch die gesetzlichen Mindestangaben oder nicht mehr das ganze Etikett, dass derjenige, der unser Bier verkauft, muss das Bier zumindest in seinem Shop kühl präsentieren. Und so haben wir schon mal gewährleistet, dass dass das Thema Kühlung steht. Also erst wenn das Bier, also die Farbe reagiert quasi auf Temperatur und ab einer gewissen Temperatur werden dann erst das vollständige Etikett wird lesbar und da sind wir jetzt schon relativ lang am Gucken und Suchen, wer das kann und macht. Und ja, viele können es nicht, weil man jetzt in unserem Fall, man hat auch immer Kleinauflagen. Das heißt, wir müssen Digitaldruck mit Siebdruck kombinieren und das Ganze dann auch als Rollenware. Also es ist ziemlich tricky. Jetzt hat man eigentlich jemand gefunden, der gesagt hat, er kann es. Jetzt hat er gesagt, er kann es doch nicht. jetzt haben wir aber Kontakt mit dem Fraunhofer-Institut. Die haben uns jetzt schon mal weitergeholfen. Eventuell wird da auch eine Zusammenhalt bald ausgebaut und jetzt gibt's noch einen kanadischen Hersteller, einen chinesischen Hersteller. Also wir gucken, dass wir die Geschichte auf jeden Fall entwickelt bekommen und ja, aber auch der zweite Punkt ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir auch lange drüber diskutiert. Das ist tatsächlich nicht so einfach mit den ganzen, dadurch, dass der Kleber halt ein großes Spektrum abdecken muss, dann auch Feuchtigkeit etc. pp., ist man so ein bisschen auch begrenzt, generell, ob Thermolack oder nicht. Aber da bin ich auch bei dir, das sind auch so Themen, gerade hier Cradle to Cradle nennt sich es, glaube ich, nur. Was heißt ein ganz neuer Ansatz, aber ja, das ist, glaube ich, das, was eigentlich Zukunft hat.
Ja.
Wird mit der Dose wahrscheinlich schwieriger. Wir haben auch, gibt immer Kritiker für die Dose. ich glaube, da machen sich viele auch zu einfach. Also das deutsche Mehrwegsystem, der Gedanke ist gut, aber es ist halt einfach so, man auch schauen muss, die Dose ist einfach die bessere Bierverpackung, das Bier ist länger haltbar, ne? Und ja, dementsprechend, es wird bei uns wird unheimlich viel weggeworfen. Da muss man sich dann auch fragen, okay, gut, wenn das Bier in der Verpackung länger haltbar ist, ja, ist es aus meiner Sicht auch die bessere Verpackung. Und dann muss man auch schauen, wo geht das Bier hin. Also ich glaube, in einem Mehrwegsystem ohne Reliefflaschen etc. pp. Und ne, man kriegt an jeder Ecke, kann man die Flasche abgeben, kommt ins nächste Verteilzentrum, geht dann wieder in die Brauerei. Aber das wird ja jetzt auch im Prinzip diese Pfanddiskussion jetzt auch übers Finanzamt kommt. Also das heißt, man mit Anlagevermögen und wenn man nicht nachweisen kann, dass es die eigene Flasche ist, dann ja, also deswegen kommen jetzt zunehmend Reliefflaschen raus, was der absolute Horror ist, und dann müssen eben doch die ganzen Flaschen wieder, ne, keine Ahnung, von Kiel nach Krombach gefahren werden. Das macht ja gar keinen Sinn. Und da ist der
Verbraucher wird sie nicht los, ne?
Da ist der Umweltbonus von diesem Pfandsystem ist auch dahin. Und wir,
wenn man sich da nicht auf ein einheitliches Gebinde einigt, funktioniert das System so nicht. Also weil jammert ja jede Brauerei, dass sie nicht ihre Flaschen zurückkriegt und die zahlt da jährlich einfach oben drauf, weil sie neue Flaschen kaufen müssen. Wenn man, wie gesagt, ein einheitliches Gebinde hat, dann funktioniert es relativ gut. Also wenn man auch kontrollieren kann, wer wie viel in das System einspeist, dann kriegt er auch so viel wieder raus. Oh. Das ist relativ einfach. Kann halt nicht sein, dass ich oder wenn wir jetzt Dosen abfüllen und Dosen auch in den Verkehr bringen, dass wir einen theoretischen Gewinn haben, jetzt vergleichbar mit dem Mehrwegsystem. Das heißt, ich gebe ja das Pfand an den Kunden weiter und wenn er es dann nicht zurückbringt, habe ich die 25 Cent theoretisch gewinnen, mehr oder weniger. Mhm. Also es stimmt so auch nicht ganz, der Rechnung kommen ja noch andere Faktoren zu, das sind relativ hohe Teilnahmegebühren bei der TPG eben. Mhm. Und du musst auch jedes Produkt dann registrieren und eben auch dafür bezahlen, also ist relativ teuer. Aber es kann einfach nicht sein, dass ich als Einweggebinde einen theoretischen Gewinn habe im Vergleich zu dem Mehrwegprodukt. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig. Dennoch, ich meine, der größte Teil geht in den Export, weil größtenteils, da macht dann das Einweggebinde einfach Sinn auch, also sowohl für die Umwelt als auch für die Bierqualität.
Für die Umwelt wäre es ja eigentlich am schönsten, den Verkauf direkt um den Schornstein zu machen, oder?
Ja, absolut. Leider ist da der Markt nicht da dafür, nicht um den Bamberger Schornstein.
Ja, also das haben wir auch sehr stark diskutiert, ist tatsächlich, müssen wir, ne, wenn eine Anfrage aus China da ist, jetzt unabhängig von Qualität und Umsatz etc. pp., macht das überhaupt Sinn? Also ne, wir sind beide Leute, die viel über Nachhaltigkeit, Bio, Fairtrade etc. reden, und macht es dann überhaupt Sinn, ein Bier nach China zu exportieren? Oh. Ne? Und ja, irgendwo muss man da tatsächlich seine Grenze auch ziehen. Und ich habe immer gesagt, ich schicke keine Flaschen aus Deutschland. Ne? Das ist eine Flasche wiegt 0,33, wiegt um die 220 Gramm, eine Dose, ein Bruchteil. Und das hat auch eine Schweizer Studie rausgefunden, dass einfach ab einer gewissen Distanz ist einfach die Dose klar im Vorteil, was die Ökologie angeht, ne? Dass ich da mal gucken, ob sich da in der Zukunft vielleicht auch nochmal neue Gebindeformen auftut, aber wir gehen da knallhart aus Sicht der Qualität ran. Das ist auch der Grund, warum wir keinen Bio-Hopfen einsetzen. Das ist einfach die Hopfen, die für die New England IPAs vor allen Dingen, wir machen ja sehr, sehr viele hazy, sehr hopfenintensive Biere, und man kriegt die nicht in ausreichender Menge, man kriegt die nicht in ausreichender Qualität. Beim Biomalz sieht es anders aus, das ist eigentlich auf jeden Fall mittelfristig unser Ziel, dass eigentlich der Großteil vom Malz tatsächlich in Bioqualität gebraut wird oder eingekauft wird. Wir haben momentan, oder das ist der Vorteil beim Brauen in Bamberg, es gibt einfach drei Melzereien direkt in der unmittelbaren Umgebung, und das ist schon mal gut, da sind keine langen Anfahrtswege. Ja, aber wie bei allem, wenn man tief ins Detail geht, ja, wenn man dann guckt oder da sein Malz abholt und guckt, wo die Kornlaster wo das Malz dann auch herkommt, kommt das alles tatsächlich auch aus Franken oder kommt es vielleicht auch von wieder weiter weg? Es ist super schwierig. Also,
der Teufel steckt im Detail.
Ja, ne, ja, wir haben eben über vegan, den Umstieg auf vegan und ich finde es da auch immer wieder spannend.
Ja, die Blockchain sind wir auch dran, ne?
Ja.
Kannst du mit deinem Handy einscannen und du weißt sofort, welcher Hopfen auf welchem Feld, wo die Gerste herkommt, wann das Bier in den Gärkeller kam, wann es rauskam.
Vollkommene Transparenz.
Absolut.
Ich möchte auch einmal kurz auf euer Crowdfunding, sagtest du, macht ihr dann Anfang März auf den bekannten Startnext,
genau.
Startnext seid ihr dann da. Da kann man euch
googlen, supporten. Genau.
Supporten.
Ja. Genau, es geht im Prinzip geht's.
Wir wissen ja den Namen noch nicht, unter welchem es läuft oder unter welchem Namen läuft dann diese Kampagne dort.
Naja, doch, da gibt es tatsächlich einen Namen, unter der die Kampagne läuft. Mhm. Den kann man eigentlich sagen.
Damit die euch finden, die Menschen. Ja.
Nee, der Name, nee.
Macht's jetzt auch echt nicht einfach.
ja, klar, also das, ist tatsächlich gerade, wir kriegen jetzt die Logo-Entwürfe die nächsten Tage und danach entscheiden wir dann auch, wie die Kiste heißt und wie es aussieht. Und
wir schreiben es in die Kommentare, beziehungsweise in dem Blogbeitrag zu dieser Folge, damit ihr das auch findet und entsprechend investieren könnt.
Genau. Ja, beim Crowdfunding geht es eben darum, dass wir die Dosenfülleranlage ist soweit finanziert, aber klingt auch immer doof, aber das ist tatsächlich mein Traum, ist ein Messgerätepark. Also das heißt, einfach alles, was Sauerstoffaufnahme betrifft, Hefepropagation, Zellzahlen, da gibt es mittlerweile einfach tolle Tools, die kosten aber ein Schweinegeld. Und aber sorgen einfach dafür, dass es im Qualitätsmanagement einfach im Qualitätsmanagement unabdingbar. Wir wollen, wir haben einen Partner gefunden, mit dem wir unsere eigenen Hopfenpellets machen können. Weil wir auch festgestellt haben, ja, das klar, die Klassiker Citra Mosaik, da kann man extrem tolle Biere machen und ja, an den ganzen Ami-Hopfen kommt man schwer vorbei, aber es gibt eigentlich auch tolle europäische Sorten, die aber so ein bisschen den Nachteil haben, dass sie nicht den Punch haben, den die Überseehopfen haben und ja, da muss man so ein bisschen spielen und das ist eben auch der Vorteil, dass wir jetzt einfach mehr Zeit haben, nochmal viel, viel tiefer in diese ganzen Zutatenprozesse, Selektionen, Hopfenchargen, bis hin, dass wir jetzt tatsächlich sagen, gut, wir holen uns unsere eigenen Dolden, selektieren die aus und machen da unsere eigenen Pellets, wo wir auch den Pressgrad bestimmen können, teilweise die Form. Das ist Teil also das kostet halt alles Entwicklung. Das Thermolabel ist natürlich ein Riesenthema. Und und natürlich, dass zwei nette Leute, gute Leute mit Craft Beer werten, kann man auch so sagen, dass wir einfach auch für eine Craft Beer Bewegung stehen, die Werte hat, wo es eben tatsächlich um, wie gehe ich mit meinen Lieferanten um? Wie gehe ich mit meinem Bier um? Es geht viel um Kunst. Es geht um allgemeines Miteinander in dieser Craft-Bewegung. Und deswegen lohnt es sich, das auf jeden Fall zu unterstützen. Es gibt tolle Dankeschöns. Also wir bieten, kommen wir auch aus dem Hobbybrauerbereich. Das ist mir auch immer noch ein wichtiges Thema. Ich kenne den Effekt, wie es ist. Auf einmal, wir brauen auf einer Kaspar-Schulz-Anlage, also so dem Ferrari unter den Brauanlagenhersteller.
Genau, das haben wir gelernt. Ja, Felix.
Felix hat da auch sich eingedeckt, wie wir jetzt mitbekommen haben. Und ja, nee, das ist, wenn man so vom Einkocher, Braumeister, wie auch immer kommt und dann ist man auf so einer ganz großen Anlage, dann ist ein ganz anderes Gefühl, ganz anderes Feeling Und wir bieten quasi einen New England Braukurs an. Das heißt also, man kann einen Braukurs buchen, wo man ja so ein bisschen tatsächlich relativ viele Tricks und Kniffe so ein bisschen über das New England erfährt. Das Ganze dann auf der Großanlage. Nach dem Brauen gehen wir dann noch nach Bamberg, machen dann noch eine kleine Biertour. Ja, man kann natürlich die ersten Biere, die unter dem neuen Label erscheinen, da haben wir auch wir haben von Zuchthopfen bekommen, von dem es nur 50 Kilo gab. Da gibt es jetzt, der nennt sich Solero, sehr, sehr spannender Hopfen, der so ganz, ganz tolle Maracuja-Noten auch mitbringt.
Wollte ich gerade sagen, wie das Eis etwa.
ja, wir haben uns auch schon gedacht, wie das alles so markenrechtlich läuft, aber das ist nicht unser Problem. Und nee, also da hatten wir, das Versuchsbier war der Hammer und da werden wir auf jeden Fall ein tolles IPA mitmachen. Es gibt dann eins der ersten Biere ist ein Collab mit Olli von Sudden Death. Und da sind wir auch schon fleißig am Rezepte stricken, überlegen und dann.
Nein, bei Jungs.
Genau, dann gibt's haben wir Release-Partys, da kann man sich Tickets für abchecken. Also das heißt, wir haben in Stuttgart, in Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln sind wir, glaube ich. Gibt's München. München, genau.
Meine Herren.
Ihr wollt es wissen.
Ja, das ist ja genau das Ding. Wir wollen jetzt einen raushauen und wir sind auf vielen Festivals, jetzt auch im Ausland und das ist eben so der... Das ist so das Ding, dass man jetzt halt das einfach auch mal machen kann, ne? Jetzt, keine Ahnung, nach Helsinki, nach Antwerpen, zack, ne?
Wie finanziert ihr das? Ja, ihr habt euch ja keinen Privatinvestor reingeholt, oder?
Wir haben keinen Privatinvestor tatsächlich. Wir finanzieren es zum Teil durchs Crowdfunding tatsächlich.
Man weiß auch nicht, ob das funktioniert mit dem Crowdfunding.
Ja, gut.
Wie ist die Summe, die ihr da gesetzt habt für die Kampagne?
Ja, erstmal 20.000 Euro und
das ist ja vergleichsweise realistisch.
Ja, genau, so. man hat mehrere Stufen. Zweites Step haben wir noch nicht ganz festgelegt, da sind wir uns jetzt intern noch tatsächlich unsicher. Mal schauen, vielleicht so irgendwie 30.000, 40.000 ist wahrscheinlich der zweite Schritt. Und... Ja, wie kann man sich das leisten? Ne? Klar, also jeder von uns hat ein bisschen was auch verdient die letzten Jahre, ein bisschen was zurückgelegt.
Das ist gut.
Und ja, dann
ist muss man halt... ein hohes Risiko auch, also ganz klar. Aber wir sehen da Potenzial. Wie gesagt, alleine war das schwierig und ich glaube, das ist ein guter Weg so.
Ja, also
die Rollen sind relativ klar aufgeteilt. Jeder bündelt die Stärken, die er hat, und dann
Wir haben jetzt kommen auf einen vierstelligen Hektoliter Ausstoß und man muss halt immer gucken, dass das kennt jeder eigentlich, der im Craftbeer-Bereich unterwegs ist. Das ist auch wieder so ein bisschen der Cashflow, weil man muss ziemlich stark in Vorleistung gehen. Der Hopfen kostet einen Arsch voll Geld. Das ist eben der Vorteil, dass wir eigentlich komplett mit Pre-Order arbeiten. Das heißt eigentlich, dass 85% des Bieres schon verkauft, bevor es überhaupt gebraut wird. Und da auch maximale Frische, das heißt, Bier ist abgefüllt und es wird direkt mit dem Kühllaster abgeholt. Da wollen wir hin und da haben wir Erfahrungen und dennoch muss man immer gucken, dass einem unterwegs die Kohle nicht ausgeht. Wir werden es eh losklappt, ne? Ja, genau.
Bei dir Schloss Romrod, da klingelt es natürlich auch bei den Heimbrauern. Da ist ja die HB-Con.
Genau, die Heimbrau-Convention.
Wie stark bist du da involviert?
Als Hausherr ziemlich stark. Nee, wir haben da, jetzt müssen wir mal gucken bei den ganzen Jahreszahlen. Vor 2 Jahren habe ich ein paar Admins vom Hobbybrauer.de Forum getroffen und ich habe schon lange, ich habe so ein riesiges digitales Notizbuch, da schreibe ich mir immer so Ideen rein. Ich denke, irgendwie müsste man mal eigentlich so ein Hobbybrauer-Festival machen. Der Vorteil ist, Schloss Romrod liegt in der Mitte von Deutschland. Also wir haben es 4 Stunden nach Hamburg, 4 Stunden nach München, 2 Stunden knapp nach Köln. Und
warum
Leipzig.
Warum wohnen nicht alle in Schloss Romrod?
alle Wege führen nach Romrod, ne? Also ist tatsächlich so.
Hätte man's gedacht, ne?
Ne? Ja, 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 ja.
Das ist sozusagen das Paris Deutschlands, möchtest du damit sagen. Alles geht über Bord.
Ja, absolut. Also, ne, kommt vorbei. Ja, nee, und da tatsächlich so aus einer, wir haben uns dann auch auf dem Schloss getroffen und ja, ich glaube, wir hatten dann so ein bisschen mal geschätzt, ja, wäre ganz nett, wenn vielleicht kommen so 100 Leute und ich glaube, dann waren, ja, dann haben wir Tickets, dann irgendwann, als das Programm mal stand, wir haben das vorgestellt, dann kamen die Tickets raus und ich weiß nicht, innerhalb von, ich weiß nicht, 10 Tagen waren alle Tickets ausverkauft und deswegen haben wir jetzt in diesem Jahr nochmal das Ganze erhöht und ja, auch noch mehr Leute reingeholt, ist ein Verein gegründet für die Heimbrau-Convention. Mhm. Und ja, also es ist von absoluten Hobby-Brauer-Profis, wenn man das so sagen kann. Ja, es sind die sind dabei, es sind aber auch einfach Koryphäen, Jan Brückelmeier, der Olli. Also es ist wirklich extrem viel Know-how aus verschiedenen Bereichen und ja, jeder hat so sich in seinem Bereich ausgetobt. Mhm. Und wenn man sich die Referentenliste dieses Jahr anguckt, ist der Hammer. Die Wettbewerbe sind super professionell organisiert. Wir haben, ja, es gibt ein Tap-Takeover von Hobbybrauern, also ne, wie man das eigentlich alles so aus dem Craft-Bier-Bereich kennt. Es gibt einen Meet the Brewer, ne, es gibt eine Messe und ja, und natürlich, das ist das Wichtigste ist immer für einen Hobbybrauer, ihr braut auch selbst, ne?
Oder? Ich brauche selber.
Ne? Also ist ja immer so ein bisschen, ja, man braucht das Feedback. Mhm. Ich sage auch immer, das ist auch ein Grund, weshalb ich irgendwann angefangen habe zu sagen, verkaufe ich jetzt mal ein Bier. Das ist, hier stehen auch ganz viele Instrumente rum. Ich vergleiche das immer mit einer Band im Proberaum. Mhm. Ne? Man hat einen geilen Beat gefunden und sagt so, boah, schon ganz gut. Und jetzt ist die Frage, gehst du auf die Bühne, okay, kann man mal machen, aber jetzt ist auch die Frage, lasse ich 20.000 CDs drucken, brennen oder nicht, oder, na gut, CDs muss man heute schon brennen, aber, ja, und ich glaube, das ist...
kann man machen, aber...
Ja, genau, und ich glaube, da ist es natürlich, deswegen sind so, in Amerika ist ja gang und gäbe, da gibt es ja riesige Brauvereine und ja, und ich sag mal, wir wollen eben auch einfach eine Bühne bieten, um, ja, sein Bier auszuschenken, ein Feedback zu bekommen. Es gibt zwar einen Wettbewerb, wobei ja, das ist gar nicht so wild, sondern es geht einfach darum, warte mal, das eigene Bier schmeckt meistens gut, was sagt jemand anderes dazu? Ja. Oder eben auch, ja, mir schmeckt es nicht, woran könnte es hängen? Mhm. Und ja, es sind ja, 3 Tage volles Programm und ja, super. Ich freue mich schon drauf. Ja, auch die ganze Region ist voll mit Brauern in jedem Hotel. Cool. Also ja, wir haben irgendwie 3 Shuttlebusse, die hin und her fahren. Das ist Wahnsinn, dass.
Also wir haben eine Heimbrau-Sendung ja gemacht, also mit Hobbybrauern hier. Und die schwärmten tatsächlich von der Veranstaltung.
Die fanden super, ja. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, die da waren, waren alle total begeistert. Also ja. Muss man einfach mal sagen.
Ja,
ich sehe ja schon den Buzz, den es im Vorfeld gibt, auch in der Facebook-Gruppe, ja. Und die sind ja alle schon ganz aufgeregt und es
okay,
ist großartig.
Okay.
Die ja auch, muss man dann auch mal sagen, da sind die Jungs ja auch alle drin, hier, den du erwähnt hast, Jan Brückelmeier und so weiter, die ich denke, manchmal machen die nichts anderes, weil da postet dann jemand ein Problem und die reagieren alle sofort, also wirklich innerhalb kürzester Zeit.
Ja.
Also das ist wirklich eine ganz tolle Community, die extrem hilfreich ist.
Das ist Wahnsinn. Also bewundere ich auch die Kollegen, auch die, ja, die Geduld. Ne? Mhm. Also ich glaube, die ist klar, da sind natürlich 10.000 Mal ist dieselbe Frage, dasselbe Problem und ja, das, ne, da auch noch mit der Geduld ranzugehen. Und
das
auch,
ist extrem beeindruckend.
Ja, das ist auch nicht so. Andere Foren haben ja irgendwann auch mal das aufgeteilt in Profi und Einsteiger und das und hier und da. Und das sind, nee, wir bleiben einfach mal ganz relaxed. Und auch wenn ich hinter den Kulissen, kriegt man natürlich dann auch mal mit, wie dann auch der Kopf geschüttelt wird, aber der Ton so ist immer professionell und...
Absolut. Also da wird dann schon mal gesagt, wenn dann wirklich eben totale Anfänger dann irgendwie so im 5-Minuten-Rhythmus Fragen haben, wo dann kannst du nicht einfach mal alle bündeln und dann kann man die beantworten so.
Ja.
Und was ich aber total gerne mag, da steht, und Gärung schreibt man übrigens ohne H.
Ja, das ist die berühmte...
In erster Linie würde ich erstmal damit anfangen,
Vergärung ohne Haar zu schreiben.
Eine Muffel am Rande.
Ja, das ist auch, das ist ja, und ich glaube, das ist auch das Tolle von Offline-Treffen, dass man, also ich glaube, gerade der Olli, der glaube ich im Forum ja immer krass direkt und auch den Finger immer sehr tief in die Wunde legt, würde ich sagen, der, aber wenn du ihn im Real Life triffst, ist es einfach einer der nettesten Menschen und den ich kenne, ne? Aber so, das, und ja, ich glaube, das ist das Schöne, ja, dass man einfach ein Gesicht zum Usernamen bekommt, ja. Und ja, einfach der Austausch und das, ich glaube, das ist, darum geht es vor allem auch wenn da Vorträge etc. pp. Messe Gedöns ist, aber ja, einfach der Austausch. Wir haben es gestern Abend gesehen, wie nett es war im Alles Elbe und ja, und generell finde ich, dass Hamburg halt auch eine ganz tolle Heimbrau-Community hat. Also wenn ich sehe,
die ist sehr vital.
Ja, da würde ich fast sagen, da gibt's wenig Städte oder ne, so die Kölner, die Bierhistoriker sind auch sehr aktiv, aber was so in Hamburg gemacht wird, auch mit dem Brian Schlede, mit auch Sascha vom Landgang, also hier wird unheimlich viel gemacht, das ist sehr, sehr aktiv und das auch auf einem sehr professionellen Level und ja, also da finde ich echt spannend, was da von Hamburg so kommt. War eh überrascht, so das fand immer Berlin klar, Craft Beer Capital City oder ne, und dann kommt lange nichts und dann ist immer die Frage, wer kam dann? Es war für mich immer Hamburg, aber dann ging es so ein bisschen, wurde es ein bisschen ruhiger und jetzt ist aber innerhalb von einem Jahr
viel passiert.
Wir haben es gestern gemerkt.
Vibriert, absolut, ja.
Und Alles Elbe, wir haben es gerade erwähnt, ist ja auch der beste Brewpub Deutschlands laut Ratebeer.
Okay. Ja.
Hier geht's ab inzwischen.
Ja, irgendwie so ein bisschen diese Lethargie, ich weiß nicht, jetzt in Hamburg geht es tatsächlich wieder rund. Also mir ist gestern auch mal aufgefallen, so, ach, da warst du noch gar nicht,
Ne? Ja, wir haben tatsächlich nicht alles geschafft.
Aber. Ja, und wir haben es nicht geschafft. Ja.
Aber es ist natürlich, wie in vielen Szenen, die Crowd, die ist am Ende dann doch klein und dafür gibt es viele Plätze, wo man hingehen kann und da müssen wir unsere Liebe alle gut und fair aufteilen. Das setzt uns schon unter Stress. Das heißt, die Szene könnte eigentlich auch noch ein bisschen Wachstum brauchen von außen. Wir brauchen mehr Leute, die gutes Bier trinken.
Deshalb
unterhalten wir uns ja auch hier. Diese Heimbrau-Convention ist ja für euch eigentlich auch super als Community-Building für eure Pläne, ne? Das ist ja eigentlich großartig. Da sind ja die, die euch vielleicht dann auch unterstützen mit dem
Crowdfunding. Ja, definitiv. Also ich glaube, dass...
hoffen wir doch mal, ne?
Absolut, also gar keine Frage. Ich meine, da fängt alles an. Und ich finde, es braucht deutlich mehr Hobbybrauer in Deutschland. Ich glaube, da ist nämlich auch so ein grundlegendes Problem, dass der Deutsche an sich meint, er kennt sich aus mit Bier, ist aber nicht der Fall. Also das merke ich gerade in Bamberg auch sehr stark. Und das ist für mich tatsächlich ein Problem, weil die Leute auch einfach zu wenig darüber wissen. Vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das in Frankreich vielleicht ähnlich mit dem Wein ist, wahrscheinlich eher nicht. Da kennen sich die Leute wahrscheinlich besser aus. Aber nee, also ich sehe da wirklich ein Problem einfach, dass man der Meinung ist, man hat gutes Bier, was auch in einer gewissen Weise stimmt. Aber die Leute wissen einfach tatsächlich, wenn man mal nachfragt, nicht so viel über Bier. Und das ist manchmal sehr, sehr schade. Deswegen glaube ich, ist die Arbeit, auch jetzt, was Nico da macht, sehr, sehr wichtig. Und die braucht man, also da muss man unterstützen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das braucht es dringend eigentlich.
Ja, der letztendlich, das ist ja das beste Fachpublikum, was man haben kann. Und ich sage auch immer...
Wir kriegen natürlich eine gewisse Wertschätzung auch.
Ja, einfach Wertschätzung für die Braukunst. Und ja, und die wissen natürlich auch in der Regel auch, wie man mit Bier umgehen muss. Ne? Das ist ja immer noch gang und gäbe, dass das Bier nicht gekühlt wird, sondern ja, der Hobbybrauer weiß das, es muss halt kühl.
Und vor allem gibt es ja selber an seine direkte Community weiter, an seine Kumpels, denen er halt das Bier ausschenkt. Das kenne ich von mir tatsächlich auch, dass ich irgendwie so das erste Bier, was ich gebraut hatte, war vom Lukas Beckmann, die Niper-Mischung. Mhm. So. weil ich eben erstmal dachte, lieber mal eine fertige Mischung für den Anfang nehmen. Ja. So. Und da gibt es tatsächlich Kollegen von mir, die da das erste Mal sowas getrunken haben und die dann ganz stolz erzählen, du, als wir jetzt in Zürich waren, das Einzige, was so ein bisschen schmeckte, wie das, was du gebraut hast, das war von Brewdog, das Punk-IPA. Mhm. Und so, wow, ja, das ist ja schon. So, aber die tatsächlich irgendwie wie dann wirklich seit danach mal angefangen haben, andere Biere zu trinken. So, und das, glaube ich, hast du da relativ viel, dass dann eben halt Leute sagen, Mensch, hier, mein Kumpel Peter, der braut immer Pale Ale, so, jetzt habe ich im Supermarkt ein Pale Ale gesehen, das kaufe ich mal, so, sowas, glaube ich, das passiert auf jeden Fall.
Es also, gibt auch da welche, so ein, die sind dann schon auch genervt irgendwann.
So ein, aber so ein Awareness für das ist auf jeden Fall am Start, denke ich mal, so, das, und dadurch, dass eben halt Leute aus ganz Deutschland sind, verteilt sich das natürlich auch sehr schön, ja.
Ja, ich glaube, also so, bei uns hat es auch so angefangen, dass es waren auch ein paar Leute und wenn man es richtig macht, dann man trifft sich alle 4 Wochen. Also das heißt, man beim Brautag selbst kann man dann das Bier vom Brautag davor trinken und ja, ich glaube, das ist ja das Schöne an Bier, dass es einfach unheimlich geselliges Produkt ist und ja, und das Brauen an sich, man ja, ihr wisst selbst, ne, wenn der Hopfen kocht, was weiß ich, 60 Minuten, ja, dann kann man halt, also das ist jetzt hier nicht, wo man, keine Ahnung, 3 Stunden mega Stress hat und muss das machen, boah, was ein Stress, sondern eigentlich ist es eine relativ, ne, kann man schön an so einem langwierig, Samstag machen.
Aber ne, chillige Aktivität. Es ist,
man muss sehr viel putzen, ne, das ist tatsächlich so, ne, das sagen auch mal viele Brauer, ne, die bestbezahltesten Putzfrauen der Welt. Ja, und ich glaube, das Heimbrauen wird auf jeden Fall auch noch kommen und oder wird noch zunehmen und ihr habt es angesprochen, wir haben auch den Eindruck, dass die Szene gerade nicht so wächst in Deutschland und ja, da sind wir irgendwo auch, was heißt, alle gefordert, ne? So, die Festivals gehen zurück, das heißt, die Veranstalter müssen sich halt auch was überlegen. Mhm. So, das hat jetzt ein paar Jahre gut geklappt, dass man irgendwie eine Halle aufschließt, eine Halle, dann Standmiete kassieren und dann, hey, hier gibt's dieses neue Craftbier und ja, aber mittlerweile gibt's ja auch in jeder größeren Stadt Bars mit, und ich muss dann keinen Eintritt bezahlen und jetzt irgendwie mit Foodtrucks das Ganze noch so ein bisschen, das Thema ist irgendwie auch durch. Und jetzt muss man
neue Ansätze finden
und die Hausaufgaben machen. Und ja, das gilt aber auch für die Brauer. Ich habe den Eindruck, dass sich die Kunden schneller entwickelt haben als der ein oder andere Kollege. Und ja, also wir merken das ganz stark. Es gibt einfach ganz viele Leute, die kaufen keinen IPA mit 12 Monate MHD. Ne? Was, also das ist, ja, funktioniert auch nicht, ne? Diese, klar, man kann sagen, schmeckt dann anders. Oh. Ne?
Der Kunde wird picky.
Ja, also ich sehe das hier bei unseren Sachen, das ist, ne, dann gehen dann 4, 5 Trays hin und dann, ich weiß nicht, dann kriege ich einen Anruf, 10 Tage später ist es halt weg. Und bei anderen Sachen, ja, die wir kriegen das auf jeden Fall von unserer Kundschaft wirklich gespiegelt. Wenn wir sagen, okay, eure Sachen sind immer frisch, die kann man immer kaufen und finden es auch gut, dass wir nur 5 oder 6 Monate zumindest für hopfengestopfte Sachen haben. Ne? Und wie gesagt, ich will ja keinem Kollege da in seine Politik reinreden, aber ja, Kollege Himburg hat es gesagt, das ist, wir haben uns damit alle kein Gefallen getan, dass einfach zu viel altes Bier im Markt ist und oder war oder immer noch, wie auch immer. Und ja, und jetzt die Leute, die eben von Punkt 1 der Quaffbewegung da sind, die lassen sich nicht mehr alles vorsetzen, die kaufen bestimmte Sachen nicht mehr. Dass wir jetzt natürlich auch so einen Trend haben wie Never Drink a Beer Twice, muss man auch kritisch sehen, ne? Da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass eigentlich Hauptsache ist ein neuer Name, ein neues Etikett.
Das muss Instagram-Level sein, ne?
Geil, ich habe was Neues.
Oder Untapped-Able.
Ich habe was Neues zum Einchecken. Und genau. Ja, deswegen, wir sehen das auch kritisch. Auf der anderen Seite profitieren wir natürlich auch stark davon. Und ja, aber das Jagen und Sammeln, wie gesagt, also wir müssen irgendwo gucken, dass wir den Mix hinkriegen aus diesem Jagen und Sammeln aus Genuss.
In einer gewissen Kontinuität und Beständigkeit.
Genau, ne? Das kann auch nicht die Lösung sein. Ich weiß nicht, Evil Twin, glaube ich, was letztes Jahr 100 verschiedene Biere oder so gemacht, ja. Ne? Also das sind 2 pro Woche. klar, da gibt es Taktiken und Mittel und Wege, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, aber ja, wenn ich
gucke... Das habt ihr also nicht vor.
Nee, also das ist schon unser Ziel, einfach die Biere auch wirklich das sehr solide zu entwickeln, und es war immer mein Ansatz, kein Bier rauszugeben, was ich nicht erstmal im kleinen Maßstab ausbalanciert oder perfektioniert habe. Also an der Großanlage muss man dann eh nochmal gucken, aber ja...
Ich würde noch gerne auf diese Verbindung von Kunst und Bier nochmal ganz kurz eingehen. Man kennt das ja auch von Omnipollo, die ja auch ganz so ein bisschen Popkultur da mitfahren durchaus. Ist das dann auch euer Weg, oder wie kommt da Kunst ins Bier oder Bier in die Kunst?
Naja, wie gesagt,
oder läuft das nur das Label? Oder?
Ja, sowohl als auch ein bisschen. Also es sollen schon auch kreativere Biere kommen, die kommen auch, ganz klar. In dem Fall haben wir wirklich starken Künstler an der Hand, der eben ein schickes Label macht. In Verbindung mit dem Thermoetikett ist das natürlich dann auch eine tolle Bühne für den Künstler. Das heißt, es verschwindet und taucht auf. Und das ist eigentlich, also es ist wie so ein Vorhang. Und wenn das so funktioniert, wäre das schon eine Runde, also dann passt das auch einfach.
Ich sehe da Instagram-Kanäle gefüllt mit diesen Dosen gerade. Okay, also es läuft aber die Optik ganz stark, da kommt die Kunst ins Spiel.
Ja, aber da kommen dann auch noch andere Sachen. Also nicht nur tatsächlich die Thermogeschichte, da sind noch andere Ideen. Also wir haben da sehr, sehr viele Ideen, und die wollen wir auch umsetzen. Und wollen die Leute auch überraschen, ganz klar. Also das soll stattfinden, und ich glaube, das wird auch stattfinden. Und ich glaube, das funktioniert dann schon ganz gut im Gesamtbild einfach. Also in Verbindung mit dem Bier auch, wie Nico schon gesagt hat, Bier ist auch immer ein Gesellschaftsprodukt. Also wir wollen so ein bisschen Mehrwert auch irgendwo hinkriegen.
Bier ist sozialer Klebstoff.
Ja, nein, absolut. Also ich wie gesagt, es soll einen gewissen Mehrwert in Form von mehr Geselligkeit, also mehr Miteinander.
Also macht ihr... Kunstausstellung.
Naja, nee, es ist tatsächlich noch so eine Art Spiel auch mit dabei. Also das wird kommen auf jeden Fall. Will da jetzt auch noch nichts sagen, aber ich meine, man kennt es so schon beim Bier tatsächlich noch nicht. Und das wird, glaube ich, schön. Also ich stelle mir das sehr, sehr gut vor. Und die Geschichten, die wir erzählt hatten anderen Leuten oder Freunden, die fanden es super. Also
das heißt, halt so auch ihr holt nicht. Euch das Feedback auch aus den...
Da muss der auch, braucht er einen Austausch auf jeden Fall.
Ja, also wir haben immer gesagt, das ist das Allerwichtigste, dass wir authentisch bleiben, dass wir jetzt hier, wir machen kein Bier für Untappd, wir machen kein Bier für Instagram. Das ist definitiv der Punkt. Wir sind jetzt hier keine Marketingbrauerei, sondern wir hauen das drauf, was uns gefällt. Ich habe auch schon gespiegelt bekommen, so deine Etiketten, von denen kriege ich immer Angst. Ne? Okay, keine Ahnung. Okay, dann, ja.
Dann funktioniert es vielleicht nicht so gut. Aber
dann,
bei dem einen oder anderen.
Keine Ahnung, dann trink's vom Fass lieber.
Es wird mit Sicherheit auch so sein, dass es Leute nicht verstehen. Also das ist schon auch bewusst dann auch so angelegt, aber es wird nie, aber kriegt auch kaum einer hin, würde ich sagen, dass du 100% alle abholst.
Also nee, das natürlich nicht. Also ich stelle, weil wir sprachen tatsächlich drüber, ich finde es manchmal bei sowas wie gestern bei Meet the Brewer, da gab es von dir, glaube ich, oder von euch 5 Biere vom Hahn. Ja. Mit den Namen mir die zu merken, das fällt mir tatsächlich schwer.
Ja.
Also ich weiß, dass das erste IPA, was wir hatten, das leichteste eigentlich irgendwas mit London.
London ist closed, ja.
Genau, super, das war mein absolutes Lieblingsbier, das habe ich mir gerade noch merken können, so, und dann
geht es
dann
tatsächlich... Es kommt durchaus vor, dass du es bestellst auf dem Weg zum Tisch, hast du den Namen vergessen.
Ja, so ungefähr tatsächlich. Und ich merke aber, die Kollegen, mit denen wir getrunken haben, die waren weitaus mehr in dem Thema drin. Also die haben das viel mehr über die Namen gemacht. Also bei mir ist dann wirklich eher, dass ich dann, ja Mensch, das Triple IPA hatte ich noch nicht und irgendwie
ja,
sowas eher, dann denke ich eher so in Stil.
Ja, das sehe ich eigentlich unkompliziert, also muss gar nicht hängen bleiben. Es muss eher, wenn du an der Bar stehst und du kannst es nicht aussprechen, das sehe ich eher ein Problem. weil dann bestellt es halt tatsächlich auch keiner.
Ja.
Und da hatte ich lange auch mit Francesco mal drüber geredet, also von Malto. Er hat auch immer relativ spezielle Namen, die halt dann die Leute auch, also er ist halt, denkt da auch viel drüber nach und die Namen sind auch gut, nur versteht sie halt keiner. Und da muss er auch.
Obwohl du bringst zu früh am Hahn, war so ein Sack. Das habe ich schon verstanden. Stimmt auch. Ja.
Nein, also ich meine, ja.
Liebevolle Selbstironie.
Nee, zur Kunst nochmal, also wir werden auf jeden Fall die Dose als Mini-Ausstellungsfläche gut nutzen. Wir Haben da einige Spielereien vor, die testen wir auch gerade, das wird auf jeden Fall nett. Es wird auf jeden Fall, hat man mal ein bisschen was zu entdecken, so ist auf jeden Fall der Plan. Und ja, die, es wird auf jeden Fall Kunstdrucke, also das werden wir auch mal gefragt, so habt ihr nicht mal so Poster oder Banner oder sowas? Das wird es tatsächlich geben, weil da hat der Jörg Kark hat richtig Bock da drauf, sagt ja.
Wird er weiterhin dann nur im Bier bezahlt, oder?
kann er sich aussuchen. Bier wäre natürlich gut.
Ja, das ist immer eine Kombination. Ne? Es gibt so ein, gibt beides. Ja, genau. Und ja, das andere ist natürlich, dass einfach so Sachen wie gestern Abend, Tap Takeovers und so, das, ja, das ist einfach unheimlich wichtig. Da werden wir auch viel machen. Ja, Ziel ist auch, dass man persönlich da öfters vor Ort ist und nicht nur irgendeinen Mitarbeiter hinschickt. Und das ist eben auch eine Geschichte, dass wir unseren Wachstum, das auf jeden Fall begrenzt. Also es geht eben nicht darum, jetzt zu sagen, okay, gut, es ist komplett volumengetrieben, da wollen wir hin, sondern es geht immer darum, dass nicht zu schnell zu wachsen, gesund zu wachsen und nicht einfach nur die Nachfrage schnell zu bedienen. Wir haben jetzt auch von einem dänischen großen Supermarktkette eine Anfrage. Huiuiui, ne? Da kann man viel Bier hinverkaufen, aber man muss tatsächlich macht es strategisch Sinn, passt es zu unseren Werten, wollen wir unser Bier da sehen oder sehen wir unser Bier da tatsächlich? Und so haben wir gesagt, nee, es geht erstmal darum, dass das Bier immer perfekt rausgeht. Das ist erstmal der Maßstab, nicht die Menge.
Ja. Und wann kommt die eigene Brauerei?
Hoffentlich bald.
Das ist so ein Thema vernünftig wachsen, vernünftig sein wollen.
Ja, nein,
aber ein logischer Schritt.
Ja, finde ich auch. Ich finde es, also ich als Brauersicht da finde ich immer das als Ziel eine eigene Brauerei. Ich definitiv, wenn es irgendwas stattfindet, wäre super. Gut, dass du es nochmal sagst mit dem Wachsen. Also ich bin ja in Mönchsambach groß geworden sozusagen. Da war mein Einstieg ins Bier. Da habe ich in der Hinsicht, glaube ich, viel gelernt oder viel, ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, unbegrenzt zu wachsen. Also irgendwo muss man sich ein Limit suchen, wo jeder damit zurechtkommt. Und dann ist auch gut. Also der Ausstoß, ich glaube, wenn man den stabil hält, was Besseres kann dir gar nicht passieren. Mhm. Dann gibt es Absagen einfach. Also ich meine, wenn es so funktioniert, wäre es ideal. Also gar keine Frage. Also ich glaube, eine Brauerei, dann noch eine größere und immer so weiter, das macht keinen Sinn. Also da sehe ich Grenzen wirklich und die muss man auch ziehen. Und wenn die erreicht ist, dann ist auch gut. Wenn man davon leben kann, ist ja alles richtig gemacht.
Habt ihr diese Grenze für euch definiert? Du sprachst von dem
Vierstelligen. Die ist offen, aber die muss man definieren. Also da wird auch schon geredet und ist auch wichtig. Wie gesagt, jetzt muss man erstmal einen gewissen Ausstoß erreichen. Klar, da muss man wachsen am Anfang. Wir fangen ja wieder bei Null an sozusagen. Beziehungsweise wir fangen nicht bei Null an, weil wir schon einen Ausstoß haben halt. Aber wenn, ja, da muss man drüber reden, ganz klar. Und da wird auch drüber geredet. Aber
eine
haben wir
Zahl
nicht,
möchtest du nicht raushauen?
Naja, nee, eine Zahl ist auch schwierig. Da gibt es andere Vorstellungen, aber die wird nicht hoch sein. Also so ein Crew Republic oder so, da das ist zu groß aus meiner Sicht.
Naja, irgendwann muss man einfach zu viele Kompromisse machen. Und ne, wenn ich, das hat man bei der Crew, glaube ich, deutlich gesehen. Wenn ich einen gewissen Ausschuss haben will, dürfen die Biere nicht mehr so viele Ecken und Kanten haben. Dann muss man vielleicht auch mit Leuten zusammenarbeiten, die keine Kühlkette haben oder das. Und ne, dann muss ich ein längeres MHD, das. Und wenn ich irgendwann so viele Kompromisse mache, dann macht es keinen Spaß mehr. Und
ich komme dann auch Idioten in diese Kette.
Definitiv, ja, idiotenfreie Zone. Ne? Und ich glaube, dass Bene hat es gerade gesagt, dass da gibt es keine konkreten Pläne, aber ist da schon so ein kleines Vorbild. Also ich war mit dem Bene im Sommer da und ne, da kommt man so hin, so eine kleine heile Welt. Also die Brauer saßen da, haben ihre Brotzeit gemacht, ne, jeder hatte ein Bier vor sich und dann kam noch raus, dass ich so ein Candelillon-Fan bin und der Stefan auch, also der Inhaber von der Brauerei, auch ein Candelillon-Fan und der auch den Brauer sehr gut kennt, wo sie sich, glaube ich, noch nie getroffen haben, ne? Also auch sehr spannend. Und er so, ah ja, super, ja, ich habe immer was am Hahn oder in seinem Privathahn, glaube ich. beziehungsweise
als Privathahn, den möchte ich auch gerne haben.
Beziehungsweise hat er immer welches im Kühlschrank, sagen wir es mal so. Und ja, zack, gab es noch nur ein nettes Gespräch, zack, zack. Es war jetzt ohne so, ey, jetzt müssen wir aber Mittagspause zu Ende oder das, ja. Ne? Und ja, die Oma backt's Brot und ne, dann fahren Leute vor, die holen das Bier von der Rampe und ja, das hat einen sehr regionalen Bezug, ne, mit einer ganz klaren, ja, wo man sagt, nö, ich will nicht wachsen, ne, das, keine Ahnung, ist gar nicht der Plan, mein fränkisches Bier ist gerade im Trend und der könnte, glaube ich, viel, viel mehr verkaufen, ne, ist auch, glaube ich, bei Untappd einer der höchst, ich glaube, das Export ist, glaube ich, so eins der höchst bewertetsten in Deutschland, ne, auch von den Nerds gefeiert und ja, aber nö. Also, und ich glaube, da wollen wir auf jeden Fall hin. Ich denke, eher so auf dem Weg zur eigenen Brauerei, so, das ist auch ein Traum von uns dreimal, ein Festival. Ich komme ja also eher aus dem Veranstaltungsbereich und ja, einfach mal ein richtig schönes Festival zu machen. Ja, mit Freunden, Bekannten. Ja, genau. ja.
Sowas wie das Innovation Beer Festival in Löwen zum Beispiel, was ja klein, bewusst klein gehalten ist, mhm. aber dafür eben wirklich innovative Brauereien, die dort.
Naja, man hat halt eine schöne Kulisse im Schloss auf jeden Fall. Ja. Ist von Frankfurt halt nicht weit weg. Also so unrealistisch ist das nicht. Ist natürlich ein bisschen ab vom Schuss, aber ich glaube, da kriegt man die Leute auch hin. Also man hat da wirklich gute Möglichkeiten.
Also der geneigte Biertrinker ist durchaus willens zu reisen.
will travel for beer.
Wie yes. Das
junger Biertrinker zum Mitreisen gesucht, ne?
Ja.
Macht ihr da auch Shuttle-Service und so?
Genau.
Busreisen.
Ja, also ich glaube, da ist tatsächlich wieder der Gedanke, also einfach so
Leute
zusammenbringen, dann Kunst in allen Formen von Musik bis, ja, keine Ahnung, ne? Also so wie die großen Musikfestivals haben es ja auch weiterentwickelt. Also, da geht es ja, ne, keiner geht jetzt nur noch wegen irgendwelchen Bands aufs Festival, sondern es geht eigentlich ums Ganze drumherum, ne?
Die was irgendwie auch schade ist.
Mehr als um die Bands mittlerweile so. Oder?
Ja, das sehe ich auch kritisch. Da bin ich auch bei euch. Dass so die Festivalkultur hat sich positiv, aber auch negativ verändert. Mhm. Aber so eben genau, ich glaube, das einfach nur Bier anzubieten und ein paar Brauereien in eine Halle zu stellen, das funktioniert nicht mehr, sondern und deswegen sind auch die Festivals erfolgreich, glaube ich, die das kapiert haben und einen Mehrwert bieten und ja. Einfach auch darauf achten, dass da einfach Dekoration ist, dass da Bands spielen, dass da Rahmenprogramm ist, dass da einfach...
Wenn ihr ein cooles Musikfestival macht mit tollen Bands und gutem Bier, würdet ihr mich sehr gut anreisen.
Ja, nee, lasst uns da alle mal zusammen spinnen, aber ja, wie gesagt, es gibt da keine konkreten Pläne, aber ja, also das, ich glaube, ja, gut, sagen niemals nie, aber ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine eigene Brauerei. Ich muss ganz klar sagen, ich bin eher der Rezeptmensch. Ich weiß nicht, wie viele Bierrezepte ich schon geschrieben habe. Und das ist auch das, was mich ständig triggert, ist tatsächlich neue Brautechnologien, Zutaten, Gedöns. Und da jetzt auch, wir haben jetzt so Boysenberries, das ist so eine Mischung aus Brombeere und Himbeere. Mhm. Da wird es jetzt auch was geben. Das ist das, was mich triggert. Also ich bin jetzt nicht so der Handwerker, der da jetzt so die Tanks streichelt und das Sudhaus knutscht und denkt so, oh, geil, eine Kasper-Schulz-Anlage, ne? So, sondern ich bin tatsächlich eher das so, ja, der ganze Kreativprozess, das ist okay. Das, was mir so Spaß macht beim Brauen und wo ich auch immer jeden einfach nur sage, ey, das ist doch gerade das Geile auch am, das ist immer wieder beim Homebrewing. Ne, es gibt 150, weiß nicht, oder sogar mehr Bierstile und innerhalb dieser Stile kann man extrem viel abwandern, man kann so viel ausprobieren und es ist relativ einfach, zumindest die ersten 95% sind einfach, ne, also alte Hobbybrauerregel.
Wobei, ich habe gelesen, dein erster Sud ist daneben gegangen, habe ich
gesehen. Die ersten zwei Sude, ja, das war, ich weiß nicht, 2008 oder 2009, da haben wir unser Haus-WG, hatten wir quasi auch immer einen Stammtisch und Fassbier auch immer dort. Und dann haben wir gesagt, okay, bei dem Bierkonsum wird es vielleicht auch mal Sinn machen, das selbst zu brauen. Und dann hatten wirklich so ein ganz, also das war ja noch weit, auch bevor diese Heimbrau-Szene so krass gewachsen ist, tatsächlich hier so Malzextrakt und das und ist immer sauer geworden, obwohl wir echt, es war ein neues Set und irgendwie, ne, so, ja, wenn es sauer wird, habt ihr nicht richtig gearbeitet. Es hat zweimal nicht geklappt, es hat furchtbar geschmeckt. Dann haben wir tatsächlich als Hesse macht man ja Apfelwein. Mein Papa hat es früher zu Hause immer gemacht. Es ist noch einfacher als Bier zu brauen und der Apfelwein ist auch extrem gut geworden. Wir hatten 300 Liter da in der WG stehen und nach 20 Litern festgestellt, es ist echt super lecker, aber wir trinken lieber Bier. Als wir dort ausgezogen sind, haben wir tatsächlich, das war im dritten Stock, dann da wirklich so ein 200 Liter Fass, das haben wir da, ich weiß nicht, mit wie vielen Mann hochgezerrt und dann haben wir tatsächlich einen Gartenschlauch angeschlossen und haben das, weil keiner mehr Bock hatte, diese 180 Liter runterzutragen, ging das komplett in Ausguss, ne, ja. Jetzt haben wir wieder einen gemacht, aber kalt gehopfen Cider, ne? Mit Mosaik, Barbe Rouge und so Reggie Ace und mit ein bisschen Kohlensäure und ja.
Ist ja auch durchaus gerade ein Thema, Cider.
Echt, ist das so?
Ja, ist das so ein bisschen im Kommen gerade.
Okay.
Ja. Also ist ja tatsächlich, wie du sagst, ist ja noch viel
vielleicht
einfacher als
Bierbrauen. Vielleicht schreibt man es nur verzweifelt herbei, um was Neues, aber man liest und hört es öfter, dass Cider durchaus ein Thema ist.
Ja, es ist, also mein klar, dass, wenn man sich richtig damit beschäftigt, ist es dann doch nicht mehr so einfach, aber ja, auch da gibt es einfach noch spannende Möglichkeiten, da Sachen zu kombinieren und zu machen. Und wir waren jetzt auch überrascht, wie der Kaltgehopf da rauskam. Schon echt nett, ne? Aber mir schmeckt Bier immer noch besser, muss ich ganz klar sagen. Aber so zwischendurch ein Cider schon einfach was richtig Geiles.
Ja, gerade für den Sommer oder so ist ja lecker. Also ich habe auch mal so einen kaltgehopften Versuch, der war dann aber wirklich, als er dann so, also der verändert sich ja sehr stark, der reift ja sehr stark, also das ist ja noch viel stärker als Bier, muss man ja sagen. Und der war am Anfang wirklich bitter, sauer und süß und ich weiß noch, irgendeine andere Geschmacksrichtung gleichzeitig. Und am Anfang wie gedacht, alter Schwede, das ist jetzt aber echt ein Flash, das ist ja alles und war von allem viel zu viel. Und so zwei Monate später war das schon sehr gut trinkbar, erstaunlicherweise so. Also das ist auch eine interessante Erfahrung dabei, wie stark sich das dann noch verändert. So.
Also mehr ausprobieren, immer dranbleiben.
Ja, also das haben wir auch mal gesagt. Also das, es ist so ein bisschen, bist du jetzt ohne Schubladen aufmachen zu wollen, aber das ist... wenn du Microsoft bist, wirst du nie so sein wie Apple und wir werden nie die Typen sein, die mega strukturiert voll den Businessplan machen, das hier, Kohle, zack.
Wer von euch beiden ist denn der Strukturiertere?
Ich glaube,
fließt viel Hoffnung in dieses...
Also der Witz ist, dass wir uns da jetzt auch schon ganz gut kennen und jeder auch so ein bisschen auf den anderen achten, wenn er gerade mal...
Ja, ich meine, es macht schon Sinn, Struktur zu haben, auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber braucht man, ja.
Okay, dann zu der Struktur nochmal, zu eurem Timing. Ihr macht ab März machen wir Crowdfunding, also ihr, nicht wir, aber ihr macht Crowdfunding. Dann, wann kommt das erste spektakuläre Bier mit dem noch unbekannten neuen Namen? Mit einem leicht aussprechbaren, wahrscheinlich internationalen Namen auf dem Markt. Wie ist da das Timing 2020?
Das wird so Mitte April tatsächlich passieren, also dass die Biere da auch dann verfügbar sind. Mhm. Genau, also da kommen wirklich dann eher 6 verschiedene Biere, also auch halt unter Blechbrot-Label und dann eben Neumarke. Und da... Genau, ab Mitte April geht's los und dann halt wirklich, wenn's alles nach Plan läuft, eben auch mit der neuen Dosenabfüllung. Mhm.
Und diese Release-Party-Tour ist wann?
Die ist auch da tatsächlich
dann
zu dem
Zeit.
Bier, genau, so Ende April sowas in die Richtung angedacht. Da
alles klar.
Das ist schon ziemlich bald, ne?
Ja, es ist...
Ja, das ist...
Ist auch gut, ein bisschen Druck zu haben.
Super.
Druck, strukturiert.
Druck schafft manchmal Struktur.
Sehr gut.
Ist ein guter Katalysator.
Ja, ich glaube, dass wenn es an Ideen nicht mangelt Und das tut ja immer weh, eine Idee nicht zu realisieren oder auf die Seite zu legen, aber es geht nicht anders. Ne? Und ich glaube, da wieder zum Heimbrauen oder zum Bierportfolio. Es gibt so viele Biere, aber A, kann ich das gut, das Bier? Also, ne, das ist, also ich habe auch wild am Anfang rumgebraut und irgendwann dachte ich so, wo ist denn jetzt hier eigentlich der Lerneffekt? Also man hat irgendwie ein Weißbier gemacht und Pale Ale, man hat das und überall 20 Liter und denkt sich, oh super, ich habe den ganzen Keller zu Hause jetzt voller Bier, aber ja.
Wie soll das eigentlich?
Ja, also das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, jetzt verkaufe ich es, damit ich einfach mehr brauen kann. nee, Quatsch, also bei der ganzen Biervielfalt muss man einfach schauen, dass man sich nicht drin verliert, sondern, ich meine, es gibt verschiedene Konzepte. Felix von Orca hat mir auch ganz klar gesagt, die Erkenntnis von Heidenpeter, ne, wir brauchen jetzt hier nicht nur noch Pale Ale, nur weil es alle so abfeiern oder weil es so gut schmeckt, sondern wir sind Künstler, wir haben ganz viele Ideen und wir machen hier relativ viel, ne? Ohne dass ich jetzt vielleicht der Sauerbier-Spezialist bin, der IPA, sondern nee, es geht hier einfach um Vielfalt. Andere sagen, nee, warte mal, ich reiz lieber einen Bierstil bis zum geht nicht mehr aus, ne? Ich bin der absolute Spezialist und mache nichts anderes. Von Cantillon wird wahrscheinlich nie New England IPA kommen, ne? Und das sind auch Sachen, die wir noch diskutieren gerade. Wo geht man da rein? Ich bin ein riesen Sauerbier-Fan, aber man muss brautechnisch eben ganz, ganz anders rangehen. Und
es ist ein totaler Nischenmarkt dann auch noch.
Das ist Nische in der Nische.
Ja, Nische in der Nische.
Da wird es auch immer enger.
Ja.
Obwohl, wenn ihr je exportiert, die Nische ist ja in anderen Ländern größer.
Ja, aber wenn du der Einzige bist, dann bist du halt auch der Einzige in jeder Bar. Oder du bist zumindest in jeder Bar. Hatte bei Flücke auch ganz gut funktioniert.
Stimmt.
Und auch bei den Holländern oder Neville, ich weiß nicht, die sind auch immer, und jetzt auch gerade aus Finnland hier, Coolhead. Ich glaube, diese Spezialisierung macht schon Sinn. Wie gesagt, man hat halt als Brauer nicht mehr ganz die Vielfalt, das ist ein bisschen eingeschränkt, aber man kann halt wirklich in dem Segment dann alles ausprobieren. Also da gibt es noch Ansätze, wie man das macht oder umsetzt. Aber
ja, also
ihr habt ein Timing, ihr habt Ideen, ihr wisst, es geht los, ihr werdet euch wahrscheinlich noch weiter fleißig verändern, denke ich mal. Es wird da immer noch ein bisschen was passieren. Ganz organisch.
Ja, okay, wir müssen und das, aber wenn wir das alles, was wir uns vorgenommen haben und den Benchmark, den wir uns setzen, dann müssen wir sagen, 1. März 2021. Ne? Und jetzt wollen wir aber im März 2020 loslegen und wir haben ja auch die Nachfrage, ich will nicht sagen, Leute stehen Schlange, aber da geht richtig was und auch alle Partner sind vorbereitet, die haben Bock und auch alle Kollegen, die wir uns erzählt haben, waren, ey Leute, das klingt gut und dennoch werden Fehler oder werden auch mal Entscheidungen getroffen werden, die sich im Nachhinein vielleicht als nicht optimal erwiesen haben, aber das gehört halt dazu. Also,
wollen wir die Inselfrage stellen?
Wir stellen die Abschlussfrage. Ihr habt euch ja, wir haben schon gestern darüber gesprochen, ihr habt euch ja vorbereitet.
Oder ist diese Information verloren gegangen im Laufe des Abends?
Ja, also ich hab euch auch gesagt, ne, das ist erstmal eine tolle Frage, weil man, ich glaube, man könnte sie auch in jede typenpsychologische Untersuchung mit reinnehmen, ne, weil sie eigentlich sehr viel auch über den Mensch verrät. Gestern ja auch schon festgestellt haben, ja, okay, auf eine Insel, ja, ist eine kalte Insel oder eine warme Insel? Ne? Jeder denkt immer so,
wir wollen nicht quatschen, wir wollen eine Antwort.
Ne, und, das muss ich mir merken.
Ja, komm, Bele, fang an.
Oh, ich dachte eigentlich, kann das einfach beantworten. Also ich hätte, ohne lange zu überlegen, Mönchsambacher Lagerbier. Ich habe mich zum Bier gebracht und wenn man nicht mehr wegkommt von der Insel, auf jeden Fall Mönchsambacher Lager. Wenn man noch eine Wahl hätte. Aber man darf ja nur eins mitnehmen, von daher. Ja.
Ich habe mir die Podcasts mal auch immer angehört und fand es auch mal lustig, wie jeder da so rumeiert und in verschiedene Richtungen denkt. Und mir hat auch schon Ben, schönen Gruß, ne, der schrieb mir schon, viel Spaß in Hamburg. Bin gespannt auf, wie du die Inselfrage beantwortest. Ich so, okay, ja, ich auch. Ich glaube, jeder stellt sich die Frage in zwei Richtungen. Entweder man hat ein Bier, was man jeden Tag, und es ist irgendwie erfrischend, hohe Drinkability.
Nicht quatschen, Antwort.
Ja, halt die Schnauze.
Wir sind in Hamburg.
Ja, und ich sehe es tatsächlich eher als Genuss. Also ich bin auch jemand, der zu Hause jetzt abends auch nicht einfach mal ein Bier trinkt, mache ich sehr selten, sondern Bier tatsächlich, bin Genusstrinker oder in einer großen Runde. Und ich habe mich jetzt für die Genussversion entschieden. Okay. Also das heißt, es muss nicht jeden Tag trinkbar sein. Und bin ein riesen Cantillon-Fan, das wäre was von Cantillon. Auf der anderen Seite bin ich auch ein riesen Soyuz Ace-Fan. Und du hast gestern auch gesagt, als ich dich fragte, und du hast, glaube ich, auch ein Bier genannt, was so eher aus deiner Anfangs-Craft-Bier-Zeit, was dich so mitgerissen hat und fasziniert hat. Und
Aus Hannover.
Ja, ich mag ich auch sehr, bis heute noch. Von Brooklyn Brewery, das Soreggi Ace Saison, das hatte ich mal vom Fass und das war unfassbar gut. Und ja, also Soreggi Ace ist ein sehr speziellen Hopfen, aber der ist einzigartig und kann richtig was.
Aber kann man auch ein ganzes Fass mitnehmen?
Es ist ja ein, wie soll man sagen, es ist ja eine Art Füllhorn da. Also das Bier, was du trinken möchtest, kommt ja immer frisch aus dem Hahn sozusagen.
Okay.
Jetzt wird schon. Jetzt geht's auch noch mal länger. Ja, hätten wir mal näher nachgefragt.
Sehr schön, ja. Wir danken euch für das Gespräch.
Vielen Dank für den Besuch.
Danke fürs lecker Frühstück.
Ja, jetzt frühstücken wir nochmal entspannt.
Genau. Genau, und da wurde weiter geknuspert.
Ja, vorher kann man vor lauter Sabbeln ja auch kaum zum Essen. Du hast irgendwann den Mund voll, das hört sich sehr schön an.
So ein Quatsch, das ist doch Grollpropaganda. Auch, dass die Brötchen-Aufschneidgeräusche immer von mir sind, also ich weiß
das
nicht.
Das ist alles pure, das muss man erstmal beweisen. Das sind alles Fake News. Wir sitzen hier mit einem fast leeren Glas Wheels of Fortune. Ich sagte gerade eben Wheel of Fortune, das heißt natürlich Wheels of Fortune.
Genau, das ist ein Double IPA von Blechbrut. Und das ist eigentlich schon ziemlich lecker. Wir haben irgendwie, weil wir drüber sprachen, wir hatten vorher das auch von Blechbrut, nämlich, das kannst du ja so schwer lesen, das Aerial City. Das war ein normales IPA. Ich stelle fest, dass so die Double IPAs sind mir manchmal so ein bisschen drüber. Die Double und Triple. Weil dann wird es dann auch so schwer, so mächtig, so süß.
Das ist ein wuchtiges Tierchen.
Ja, da finde ich tatsächlich so ein normales IPA leckerer. Wir haben die gestern am 14.03. bei Francesco noch im Malto erworben. Der wird im Podcast ja auch kurz erwähnt. Und der eben halt auch zugesehen hat, dass er noch einige verderbliche Ware los wird.
Bis 20 Uhr hatte er da am Samstag auch, 16 bis 20 Uhr.
Genau, aber auf jeden Fall auch ein sehr leckeres Bierchen, das Wheels of Fortune,
ja,
muss
also
man sagen.
Toll in der Nase und eine tolle Farbe, sehr schön. Also wenn ihr noch eins ergattern könnt, geht auf die Homepage und lasst euch das nach Hause schicken. Noch ist auch schön kühl draußen, kommt dann auch relativ kühl an.
Genau.
Was haben wir noch? Support your local brewer, support your local beer label or whatever. Behaltet einen kühlen Kopf. Wir versuchen das, was uns vor die Flinte gerät an News aus dem Hause aus irgendwelchen Brauer-Communities oder ähnliches, einfach auf unserer Hopcast-Seite oder auf Instagram zu teilen. Schaut dort auch einfach mal vorbei. Und ihr findet alle Infos zu dieser Folge und Fotos auch auf unserer Website, wie immer, und auch Links. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder Ideen habt, dann gerne Mail an cheers@hopcast.de oder auf Facebook oder Instagram gerne kommentieren. Wir freuen uns. Ja, und wie ich schon sagte, behaltet einen kühlen Kopf, behaltet die Gläser voll. Das ist nicht das Ende der Welt da draußen, auch wenn es einem gerade so vorkommt.
Ja, und Bier ist immer gut gegen alles.
Ja, der pH-Wert ist schädlich für das Coronavirus.
Und vergessen wir nicht die schöne Geschichte, wie meine Mutter in den 70er Jahren bei ihrem Hausarzt war und darüber redete, dass sie sich Sorgen macht darum, dass mein Vater nicht genug Gemüse und Obst isst. Und der Arzt einfach sagte, trinkt er denn Bier? Und sie sagte, ja, das tut er. Na, da hat er alles, was er braucht.
Ist diese Geschichte wahr?
Diese Geschichte ist
wahr. Oder ist das so eine Ähnlichkeit? Nein, Legende, nein. Die ihr da diese, selbst geschaffen habt oder dein Vater diese, geschaffen hat.
Nein, wenn, dann hat sie meine Mutter geschaffen. Aber diese Geschichte ist sogar wahr. Ich wüsste sogar den Namen von dem Arzt, aber den verrate ich jetzt nicht.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Mit dieser Geschichte schließen wir.
Genau. Also denkt dran, trinkt genug Bier, da habt ihr alles, was ihr braucht.
Haltet den Kopf oben. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.